Herrlich, Leute, herrlich.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas, ich bin euer Moderator und begrüße euch recht herzlich zur 10. Ausgabe, Jubiläum, 10 Folgen, eine Dekade quasi in Podcast-Episoden, die wir heute haben. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn wir haben ja letzten Sonntag ausgesetzt. Das heißt, ich hätte jetzt ein wenig Abstand zum Podcast und freue mich sehr, heute Moin Liz bei mir begrüßen zu dürfen. Moin Liz, sie ist bekannt als DIY-YouTuberin und Streamerin unterwegs in Hamburg mit auch Klein Aber Hanna, macht ganz viele aufregende Dinge, hat einen sehr, sehr interessanten beruflichen Weg hinter sich. Und heute werden wir ein bisschen darüber reden, wie man sich Dinge eigentlich beibringt und wie man auch so ein bisschen seinen Weg geht. Denn Liz ist ihren eigenen Weg sehr konsequent gegangen und das bewundere ich sehr. Und heute wollen wir ein wenig darüber reden, wie das so funktioniert, wie man sich so durch das Studium durchbringt und wie man einfach seinen eigenen Weg geht und dann neue Wege auch entdeckt. Und damit wende ich mich jetzt an digital an meinen Gast, denn du bist auf meiner Couch, aber ein wenig anders als sonst. Die Leute, die das Video sehen, werden wissen, was ich meine. Hallo Liz, wie geht's?
Moin. Ja, ich meinte schon scherzhaft, der Podcast bei mir zu Hause ist jetzt jeder bei sich zu Hause heute. Sonderausgabe, jeder bei sich zu Hause. Ich wäre sehr gerne bei dir auf der Couch gewesen.
Ja, ich hab's mir so ein bisschen so eingerichtet, dass du trotzdem quasi als Bildschirm auf meiner Couch sitzt.
Das gibt mir zumindest das gleiche Gefühl wie immer. Ich fühle die Coziness. Ich habe so hinter mir so die Kissen, also wenn ich mich dann so zurücklehne, fühle mich
dein,
zu Hause.
Dein Set sieht auch sehr schön aus. Also du hast richtig schöne Farben und Lichter. Das sieht ja richtig professionell aus bei dir.
Ja, meistens irgendwie in den Twitch-Streams ballert es dann, glaube ich, immer so ein bisschen raus, weil es hier immer so hell ist bei mir.
Ah, ja. Okay, das kann natürlich auch ein bisschen anstrengend sein.
Vielen Dank. Wir haben im Stream gestrichen. Es sind abgeklebte Streifen, jede einzeln gestrichen.
Ich bin sehr froh, dass man bei mir im Stream, ich habe ja auch meine Wand gestrichen für den Stream, dass man die Decke nicht sieht, weil da sind einige Sachen daneben gegangen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist privat. Ja, Liz, schön, dass du da bist. Wie bringt man sich was bei? Ist der Thema von unserer heutigen Folge. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was für einen Weg du so gegangen bist und gewählt hast. Und ja, also du wohnst mittlerweile in Hamburg, aber du hast in wahnsinnig vielen Orten in Deutschland schon gelebt. Als wir uns unterhalten haben, war ich so, alles klar, okay, wie viele Städte sind das eigentlich? Wo kommst du ursprünglich her? Lass uns mal damit gerne anfangen.
Ganz ursprünglich komme ich aus dem Norden, aus Greifswald. Irgendwie allen, den ich erzähle, ich komme aus Greifswald, sind immer irgendwie so, ah ja doch, da kenne ich irgendwen, der studiert. Weil Greifswald ist schon eine Studentenstadt an sich, mit einem relativ geringen NC, glaube ich, für beliebte Studienfächer. Und deswegen gibt es immer irgendwie jemanden, der da studiert.
Ja.
Und genau, dort habe ich Abi gemacht und bin nach meinem Abi nach Berlin gezogen, in eine WG in Moabit erst. Und habe Maßschneiderin an der Stiftung Oper in Berlin gelernt. Erstmal ganz, ganz krass. Classy.
Wie muss ich mir das vorstellen, so eine Ausbildung? Also das klingt so fancy irgendwie, die Maßschneider-Oper. Wie hast du das genannt? Die Maßschneider-Oper heißt es?
Nee, also Maßschneiderin, ganz klassisch Maßschneiderin an der Stiftung Oper in Berlin. Also es gibt, ich glaube in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, doch es ist immer noch so. Früher war es so, dass die Opernhäuser und das Staatsballett jeweils irgendwie eine eigene Schneiderei hatten. Und dann wurde es irgendwann mal so ein bisschen zentralisiert zusammengefasst. Das heißt, es gab dann einmal diese Werkstätten für alle Opernhäuser. Das heißt, die Staatsoper, die Komische Oper, die Deutsche Oper und das Staatsballett. Also dort wurden eben die Kostüme für alle Opernhäuser gefertigt. Und wir waren aber so eine extra Lehrwerkstatt, wo eine Meisterin nur für uns kleinen Azubis da war und uns da bespaßt hat.
Das ist auch eine sehr, sehr interessante Wahl, auch von dem Ort der Ausbildung. Wie bist du darauf gestoßen? Wie kommt man bei sowas rein? Wie läuft das ab?
Also ich glaube, es kam bei mir dadurch, dass ich irgendwie, pass auf, da muss ich noch früher eigentlich anfangen. Ich habe mit 14 ungefähr angefangen zu cosplayen. Also ich weiß gar nicht, womit das sozusagen anfing, aber es ja einfach irgendwie
ich
Manga.
Ich wusste gar nicht,
Anime.
Dass du gecosplayt hast tatsächlich.
Wusstest du noch nicht?
Nee, wusste ich nicht. Gibt's davon noch aktive Bilder? Was hast du so gecosplayt? Was waren so deine Figuren und Animes oder Videospiele, die du gecosplayt hast?
Oh, Videospiel würde ich tatsächlich eigentlich gerne mal machen, weil ich von wann bis wann habe ich gecosplayt? Das war, also ich war 14 und dann habe ich irgendwie so bis 17, 18 oder so gecosplayt, also bis ich 17 oder 18 war.
Meine Mutter hört auch zu, vielleicht kannst du der mal kurz erklären, was Cosplay eigentlich ist.
Cosplay ist Kostüm, bedeutet Kostüm und Play, das heißt Kostümspiel zu Deutsch, kommt eigentlich aus dem Japanischen so ein bisschen, obwohl sich darüber, glaube ich, auch immer gestritten wird, ob das irgendwie die Amerikaner auch erfunden haben. Im Endeffekt verkleidet man sich wie seine Comic-Helden oder Anime-Manga-Helden oder auch ja aus Filmen oder so gibt es auch jede Menge Charaktere, die man sozusagen darstellen kann. Das habe ich eben mit 14 Jahren angefangen. Das heißt, mit 14 habe ich dann angefangen auch zu nähen und habe irgendwie gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich war auch eine Zeit lang im Theater-Jugendclub, also so dieses Schauspiel-Kostüm-Ding hat sich da irgendwie durchgezogen. Und dadurch, dass ich da auch das erste Mal so eine Schneiderwerkstatt gesehen habe, während meiner Theater-Jugendclub-Zeit, war für mich die Werkstatt irgendwie immer so voll der Ort der Faszination. Also es war auch später während meiner Ausbildung immer mal wieder so, dass ich irgendwie so dachte, boah, ich muss mir immer mal wieder diesen Moment hervorholen, als ich so das erste Mal diese Kostümwerkstätten gesehen habe und das erste Mal gesehen habe, was da für Kostüme hängen, was möglich ist, was man mit seinen eigenen Händen irgendwie schaffen kann. Das verliert man manchmal auf dem Weg. Und dann ist es ganz gut, wenn man so eine Erinnerung hat, wie man damals als 14-jähriger Mensch irgendwie da so vorstand und dachte, holy, ist das geil hier, so ein Fundus und diese Schneider, was die für ein Skill haben, einfach krass.
Also das hatte ich schon, ja, schon früh seine Faszination gefasst, was natürlich immer schön ist, wenn man schon so in einem Teenager-Alter so ein bisschen seine Passion findet. Was ich immer so mutig finde, ist, wenn man so früh seine Passion bemerkt, ist auch dieser nachzugehen, weil ich habe so das Gefühl, das, was eigentlich die deutsche Gesellschaft so ein bisschen von uns will oder das, was auch mir in meiner Schullaufbahn immer eingebläut wurde, so ein bisschen, ob es jetzt von Lehrern oder Mitschülern oder sowas war immer so die finanzielle Sicherheit und da irgendwie einem Beruf in den Künsten nachzugehen, ist ja immer schon sehr, sehr riskant. Wo kam von dir da auch der Mut und das Verlangen her, das auch wirklich beruflich durchziehen zu wollen?
Das war voll auch ein Punkt bei mir. Also ich meine, ich habe Abi gemacht und normalerweise wird dir als Abiturient ja irgendwie so ein bisschen eingetrichtert, du musst jetzt studieren. Hast du direkt nach dem Studium angefangen zu studieren eigentlich?
Nach dem Abi meinst du?
Nach dem Abi, genau. Nach dem Abi
tatsächlich habe ich, ich wollte eine Jahr Pause machen, aber habe dann sofort tatsächlich so ein duales Studium irgendwie noch ein Jahr vorm Abi habe ich das bekommen. Mich schon mega früh beworben und weil mich das halt nach Berlin gebracht hat, habe ich das sofort angenommen, weil ich wollte hauptsächlich nach Berlin und dann habe ich die Chance beim Schopfe gepackt und bin dann sofort nach Berlin gezogen, habe das Studium aber nach einem Semester abgebrochen, also das war ziemlich unerfolgreich.
Ja, bei mir war es nämlich auch so, dass ich irgendwie dachte, also ich habe wirklich, ich meine, so, wenn ich mich daran zurückerinnere, irgendwie in der Schulzeit überlegt man halt, okay, was will ich werden? Und man hatte damals ja auch noch so dieses Gefühl von, oh Gott, hier, keine Ahnung, ich bin jetzt 18, 19 Jahre alt und jetzt entscheidet sich irgendwie gerade mein Leben und jetzt schlage ich gerade den Weg ein. Was mache ich denn? So, werde ich irgendwie brotloser Künstler? Keine Ahnung, werde ich jetzt Maßschneider oder sollte ich nicht lieber irgendwas studieren, was halt, wie du sagst, irgendwie vielleicht auch ein bisschen Kohle reinbringt? Und bei mir war es so, dass ich schon gemerkt habe, Modedesign vielleicht studieren und dann habe ich mich relativ intensiv damit befasst. Ich habe mit super vielen Leuten gesprochen dazu, war mir dann relativ schnell klar, okay, gut, ich glaube, das ist nichts unbedingt für mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, einfach weil ich mitgekriegt habe von vielen Leuten, die halt auch an Privatschulen oder an Privatunis studieren und du für den Preis, den du da zahlst, einfach nicht das bekommst, was du für diesen Preis, glaube ich, bekommen solltest, an Wissen und an Ausbildung.
Wie meinst du das?
Naja, ich habe, also es gibt Privatschulen und es gibt gerade so in dem künstlerischen Bereich ja auch Privatschulen, wo du halt unglaublich viel Geld zahlst und dir wird nicht beigebracht, wie du nähst, sondern im Grunde hatte ich oft das Gefühl so, ja, also das, was ich gehört habe, war so ein bisschen dieses, okay, du musst so ein bisschen Professorenliebling sein und du gibst unglaublich viel Geld aus, einmal für das Studium selbst und für die Kollektionen, die du halt nähen musst. Und wenn du da sozusagen einen finanziellen Background hast, der dir das irgendwie ein bisschen leichter macht, kommst du auch weiter, als wenn du irgendwie ja versuchen musst, das irgendwie alles alleine zu stemmen. Und ich habe das einfach für unrealistisch gehalten, mir irgendwie in einem Studium schon einen Riesenhaufen an Schulden irgendwie anzuhäufen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht der Typ, dass ich irgendwie nach dem Abi aus der Schule gegangen bin und gesagt habe, hey, Leute, irgendwie die Welt hat auf mich gewartet, look at me, sondern war da ein bisschen bodenständiger und habe gemerkt, okay, gut, um erstmal zu gucken, ob das überhaupt eine Richtung ist, die mir so weiterhin liegt, möchte ich vielleicht erstmal das Handwerk lernen und kann danach immer noch Modedesign studieren, wenn ich der Meinung bin, das ist immer noch das, was ich machen will, aber ich habe das Handwerk gelernt. Und wenn ich das nicht studieren möchte, habe ich trotzdem Handwerk gelernt, was ich immer ausüben kann. Das ist schon irgendwie, bin ich auch nach wie vor der Meinung, das ist eigentlich die beste Entscheidung, die ich damals so hätte treffen können, eine Ausbildung zu machen. Weil es war, für mich war klar, okay, ich mache jetzt erstmal die 3 Jahre Ausbildung und danach gucke ich weiter, ob ich was ganz anderes studiere oder ob ich in die Richtung weitergehe. Es war aber tatsächlich auch meine Mutter, die mich da extrem supportet hat. Also ich glaube, wenn meine Mama nicht so krass gesagt hätte, hey, das ist das, was dir liegt, das ist das, worauf du Bock hast, bewirb dich doch jetzt einfach mal und guck, was bei rumkommt und dann schauen wir mal. Und dann hatte ich halt angefangen, also weil ich eben noch überlegt hatte, sollte ich nicht lieber irgendwas Vernünftiges studieren? Also Psychologie wäre was gewesen, was mich interessiert hätte oder Ökotrophologie.
Hättest du dafür auch den NC für gehabt, für Psychologie?
Nein.
Weil da ist ja immer der... Das ist ja der NC ja immer so exorbitant hoch.
Pass auf, wir waren so Doppeljahrgang, 12er, 13er Jahrgang. Und wenn ich im 13er Jahrgang gewesen wäre, ich hätte ein 1A, 1er Abschluss gehabt.
Jetzt kommen die Ausreden. Ja, also wenn das Fenster zu gewesen
also
wäre bei der Mathe-Klausur.
Wenn der Sternenhimmel. Nein, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hätte wirklich ein geschenktes Abi gekriegt. Aber bei uns im 12er Jahrgang war das so ein bisschen schwieriger und dann habe ich irgendwann so gedacht, ach come on, ich habe meine Ausbildung. I don't give a shit. Lass mich in Ruhe.
Wir reden ja generell über das Thema sich was beibringen und was lernen. Dazu gehört natürlich auch einmal die Art und Weise, sich selber von sich aus was beizubringen, aber auch natürlich, wie man Sachen in der Schule lernt. Und du hattest mir schon irgendwie im Vorgespräch erzählt, dass du so ein ganz komisches, also ich war auch ein Doppeljahrgang, aber in Nordrhein-Westfalen und du warst ein Doppeljahrgang woanders und ihr habt eben super komisch die LK-Kurse schon irgendwie vorher alle belegen müssen, so ungefähr, so klang das so ein bisschen.
Ja, ja, wir wurden, also das, was uns, was bei uns so war, also normalerweise wählt man ja, glaube ich, ab der 10. Klasse oder wenn man zur 11. Klasse dann sozusagen reinkommt oder 12. Klasse, je nachdem welcher Jahrgang, wählt man seine Leistungskurse und schreibt in diesen Leistungskursen ja dann auch seine Prüfungen später. Und irgendein schlauer Mensch hat sich, glaube ich, in MacPom gedacht, so, hey, es wäre doch viel fairer, wenn sich die Schüler erst kurz vor der Prüfung aussuchen könnten, in welchem Fach sie auf Leistungskursniveau schreiben wollen und in welchem nicht. Das heißt, wir unterrichten sie in allen Fächern auf Leistungskursniveau, dann können sie sich nämlich aussuchen. Das heißt aber, du sammelst halt schon viel schlechtere Vornoten, wenn du in bestimmten Fächern schlecht bist. Mathe, Physik.
Ja, Zahlen waren auch noch nie für mich irgendwie ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich auch nie mitgekommen.
Geometrie ist cool, aber das andere. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen in der Abi-Zeit so ein bisschen gedacht, ach come on, ihr könnt mich alle mal. Ich lerne jetzt nichts mehr. Also ich war
nie wieder etwas.
Ich lerne jetzt nichts mehr. Ich höre jetzt auf. Ab jetzt höre ich auf zu lernen. Nee, ich habe, also anders als meine Mitschüler, als Teile meiner Mitschüler und Freunde, war ich zu jeder Stunde anwesend und ich bin auch voll und ganz der Meinung, es reicht eigentlich, wenn du in der Schule einfach immer anwesend bist und zuhörst, muss man auch nicht mehr viel lernen, glaube ich. Also so oft, wie man das irgendwie durchkaut. Außer Mathe, das habe ich nicht verstanden. Ich irgendwann abgeschaltet.
Mathe ist immer Fleißarbeit. Da muss man immer irgendwie nochmal was lernen und was nachrechnen und so. Und dann geht das aber auch. Sind ja einfach nur Zahlen, ne? Aber ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache.
Sagst du so?
Ey, ich hatte Glück. Ich war auch mathemäßig wirklich schrecklich dran, aber ich brauchte es im Abitur, weil ich habe es im Grundkurs gehabt und ich hatte Englisch, Französisch im Leistungskurs und dann Mathe und irgendwie Erdkunde oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas in den Grundkursen.
Oh, bist du so Fremdsprachen begabt?
Oui.
Oui, oui,
très
wow.
Bien. Ja, Sprachen sind immer mein Ding gewesen, weil das Großartige fand ich bei diesen ganzen Spracharbeiten, dass du am Ende, wenn es einfach an die letzte Aufgabe geht, war es immer so, und jetzt schreib eine Geschichte. Und dann war ich so, haha, das kann ich. Und dann habe ich immer losgelegt und irgendwas geschrieben und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Aber ja, also die Schulbahn war ein bisschen komplizierter für dich als für mich. Man hört ja häufig irgendwie, dass NRW so ein schlechtes Abi hat und jetzt bekomme ich mal mit, dass das Meme anscheinend auch real ist. Generell, Psychologie wäre für dich auf dem Plan gewesen. Wäre noch irgendwas anderes auf dem Teller gewesen, wenn es an vernünftige Studienfächer geht oder irgendwas, was du sonst gerne gelernt hättest?
Ökotrophologie, also Biologie lag mir sehr und Ökotrophologie hätte ich gerne gemacht.
Was
ich
ist Ökotrophologie? Ist das
Ernährungswissenschaften.
Ah, ja, fast.
Ernährungswissenschaften. Und ich habe mir immer so ein bisschen vorgestellt, ich glaube, das ist aber Ökotrophologie nicht unbedingt. Ich habe mir immer so vorgestellt, wie man dann irgendwelches Essen auf irgendwelche Bestandteile untersucht und irgendwo so in so einem Labor sitzt. Aber ich glaube, das sind eher Biotechnologen, die das sowas dann machen. Hm. Ökotrophologen erzählen dir, glaube ich, eher, was gesund ist und was nicht. Hm. Oh Gott, jetzt habe ich alle Ökotrophologen degradiert damit. Nein, ich liebe Ökotrophologen. Shoutouts.
Ökotrophologen, ihr werdet gebraucht in Deutschland. Meldet euch bitte. Also das wäre tatsächlich, also lustige Auswahl an Interessen, die du hier auch präsentierst. Also dass du sagst, naja, also entweder Psychologie oder Ökotrophologie oder halt Modedesign. Das sind relativ austauschbare Studienfächer, würde ich jetzt sagen. Ob du das eine oder das andere studierst, am Ende würdest du wahrscheinlich trotzdem hier sitzen und deinen YouTube-Kanal genauso machen.
Wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwas über Ernährung erzählen.
Aber Wahnsinn auf jeden Fall, dass du diese Interessensgebiete hattest so ungefähr, aber dich dann am Ende für deine Leidenschaft ja dann entschieden hast, also für das Nähen, für Modedesign.
Für das Unvernünftige.
Gab's da beeinflussende Faktoren in deinem Leben, die dich dazu gebracht haben?
Also wie gesagt, meine Mama, Shoutouts an meine Mama, sie ist bestimmt auch im Chat, glaube ich. Shoutouts. Also die war halt echt so, also ohne sie hätte ich das auf gar keinen Fall gemacht, weil sie eben voll diejenige war, die gesagt hat, mach das Kind, so, ich bin da, ich zahle dir die Miete, chill, alles cool, bewirb dich da mal, das kriegen wir schon hin. Und also danke an meine Mami. Okay. ich weiß nicht, jeder hat irgendwie so Glück und ich werde auch oft irgendwie gefragt, hey, würdest du mir empfehlen, eine maßschneidere Ausbildung zu machen? Ja oder nein? Also ich glaube, eine Ausbildung zu machen, wie gesagt, ist grundsätzlich immer super gut. Und ich glaube auch mittlerweile hat sich das mit den Ausbildungsgeldern auch ein bisschen geändert. Ich hatte das Glück, dass ich an der Oper eben gelernt habe und eine relativ hohe Ausbildungsvergütung hatte. Ich glaube, im ersten Lehrjahr irgendwas um die 440 Euro. Mhm. Das ist viel fürs Maßschneiderhandwerk. Ich hatte Leute in der Berufsschule, die halt 280 Euro brutto gleich netto irgendwie gekriegt haben. Also, und das ist halt wirklich, also da machst du das schon echt aus Überzeugung.
Das ist schon krass. Also unter dem, also das ist ja teilweise, das klingt ja nicht unbedingt wie ein Gehalt, das klingt eher wie eine Entschädigung schon fast. Also
ja, ist es.
Das Mindeste, okay, krass, ja. Und wie viele Jahre ging das dann hier in Berlin?
3 Jahre. Also da war ich 3 Jahre lang in Berlin, wie gesagt, gestartet in Moabit. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich viel über Stadtteile in Berlin, lustigerweise. Mhm. Meine Tante hat ich habe eine Tante in Berlin und die hat genau gegenüber vom Lafayette gewohnt. Also für mich, lustigerweise, ist Berlin-Mitte immer so mein Berlin gewesen. Hm. Ich glaube, kein echter Berliner hält sich irgendwie großartig in Mitte auf. Hm. Aber für mich war immer so, Friedrichstraße, das war immer so mein Berlin. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, ich möchte irgendwie in der Nähe von Mitte wohnen. Und das Dichteste, was ich gefunden hatte, war Moabit, bis ich dann irgendwann so gehört habe, irgendwie so, also wie man die Sprüche immer so, die Leute in Kreuzberg haben Angst vor den Leuten in Moabit oder so. da habe ich auch nicht lange gewohnt. Also nicht wegen der Leute, sondern eher wegen der WG.
Okay, die ersten guten WG-Erfahrungen direkt in Berlin gemacht. Hm? Du hast direkt die ersten guten WG-Erfahrungen dann in Berlin gemacht.
Ja. Also falls du das Storys hören willst, gib Bescheid.
Ja, wenn du Storys hast.
Es war sehr witzig, weil ich glaube, wie gesagt, meine erste WG zu Hause, also das erste Mal von zu Hause eben ausgezogen und ich dachte, es ist ganz cool, vielleicht in der WG zu wohnen und nicht alleine zu wohnen. Das Ding ist, ich habe mit einer Stewardess zusammen gewohnt, also das ist noch nicht das Problem, aber es kommt noch. Also sie war Stewardess, super, super lieb an sich. hatte sich relativ frisch von ihrem Freund getrennt. Und ich habe das ehemalige Schlafzimmer bekommen und sie ist ins Wohnzimmer sozusagen gezogen. Also es war so ein bisschen eine ungünstige Konstellation. Und ich glaube, nach dieser Trennung, wie das manchmal so ist, hat man dann irgendwie das Bedürfnis, sich relativ schnell ablenken zu wollen. Muss mir vorstellen, ich halt aus einer Kleinstadt, ja? Aus einer Kleinstadt kommen, in eine WG, wo ich so dachte, ach, das ist aber gemütlich hier. Findet dann irgendwie am Morgen, wenn ich so zur Arbeit gegangen bin, so einen Zettel vor, weil sie halt Stewardess war und halt manchmal irgendwie auch so um 4 Uhr nachts dann halt schon zum Flieger musste. Dann liegt da so ein Zettel im Flur so, hey, schließ mal bitte nicht ab, da ist noch jemand. Okay. Welcome to Berlin.
Sehr, sehr gut. Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal aus Versehen einen One-Night-Stand deiner Mitbewohnerin eingeschlossen oder mal sowas in der Richtung?
Nee, sie hat da immer dann einen Zettel geschrieben.
Okay. Weil, also ich habe tatsächlich mal jemanden bei mir zu Hause eingeschlossen in meiner ersten Wohnung in Berlin. Das ist mir, weil das war irgendeine Kommilitonin, der ging's nicht gut und die hat dann irgendwie im Zimmer von meinem Mitbewohner ein Nickerchen gemacht, der hat sie reingelassen, aber hat mir nicht Bescheid gesagt. Ihr ging's nicht gut, sie hatte Halsschmerzen oder sowas. Ich weiß auch nicht ganz genau, was da los war. Auf jeden Fall hat sie da geschlafen und ich bin dann halt einfach morgens aufgestanden, mir hat niemand Bescheid gesagt und ich bin aus der Wohnung raus und hab abgeschlossen. Da siehst du, dass Männer-WGs einfach tendenziell nicht so viel kommunizieren. Das ist, glaube ich, so das Problem.
Und, siehst du, bei uns wurden noch schön Zettelchen geschrieben, wenigstens.
Ja, zumindest wurde da ein bisschen vorgewarnt. Ich bin dann rausgegangen und dann kam so eine Nachricht und dann so, Niklas, hast du eigentlich abgeschlossen, als du gegangen bist? Ja. Oh. Dann kommt die jetzt, glaube ich, nicht mehr zurück zur Uni heute. Das war echt großartig. Da musste ich direkt dran denken. Deswegen Respekt, dass ihr euch Zettel geschrieben habt und euch und das in dem Fall nicht so passiert ist. Okay, also die erste Wohnung in Berlin, da warst du nicht sehr lange.
Genau. Dann bin ich in eine eigene, ganz kleine Wohnung gezogen. In der Nähe vom Moritzplatz. Super schön eigentlich. Cool. Alexandrinenstraße. Muss ich heute noch dran denken, weil in den Bussen kommt ja immer die Durchsage, wo der Bus hält. Das ist immer Waldeckpark und dann Alexandrinenstraße. Also immer ganz happy in der Stimme. Und dann so, ja, Alexandrinenstraße.
Die Durchsage in Berlin, die haben manchmal ein ganz gutes Tempo drauf. Da freut man sich manchmal, wenn man ankommt. Okay, wie fandst du Berlin generell so in der Zeit, wo du hier warst, so als Stadt? Weil es ist natürlich schon, gerade wenn du sagst, dass du irgendwie von einer kleineren Stadt hergezogen bist, ist es natürlich was Heftiges. Und ich habe immer so das Gefühl, dass Berlin entweder mega geil für Leute ist, die herziehen und sagen, Alter, das ist genau mein Ding. Oder Leute, die es halt total ab Fakt und sagt, ist mir zu groß, zu dreckig, zu irgendwas. Wie ist es dir ergangen?
Boah, mein Berlin-Bild hat sich irgendwie echt gewandelt. Also wie gesagt, für mich war Berlin früher immer so, boah, geil, die Großstadt und da gibt's alles. Du kommst ja auch aus einer kleineren Stadt.
Aus einer kleineren Stadt, ja. 40.000 Kleinstadt ist, glaube ich, das
Richtige. Ja, da hat Berlin schon so eine Anziehung irgendwie. Also so ein Ding von, krass, da gibt's irgendwie alles so. Also in meinem Fall jetzt tatsächlich auch, ich weiß auch noch so damals irgendwie, wenn ich für Cosplays irgendwas genäht habe und wir mal in Berlin waren, so geil, Stoffläden, so ich habe den ganzen Tag in Stoffläden verbracht und habe irgendwie Kram gekauft, weil es bei uns halt einfach nichts gab. Oh Gott, das klingt halt wirklich so, in der Kleinstadt aus dem Osten, da gab es halt nichts.
Ich bin auch noch nicht.
Naja, aber so war es irgendwie. Also nein, genau, ich habe hab Berlin immer geliebt und habe Mitte vor allem irgendwie echt geliebt. Also für mich, wie gesagt, Berlin-Mitte war immer so voll mein Place to be. Und Mitte ist ja auch mega aufgeräumt und sauber. So, ne? Ist ja schon irgendwie so ein bisschen steril vielleicht sogar.
Ja.
Und das mochte ich eigentlich immer ganz gerne.
Erwischt.
Das sterile, aufgeräumte. Und dann bin ich so ein bisschen in so Ecken gekommen, wo ich dann auch so dachte, boah, es ist schon ein bisschen anders hier. Ich muss immer dazu sagen, also ich rede normalerweise jetzt nicht irgendwie großartig über viele private Dinge in dem Rahmen, aber ich muss dazu sagen, ich hatte während meiner kompletten Ausbildungszeit eine Fernbeziehung und bin jedes Wochenende gependelt. Das heißt, ich muss zu Berlin sagen, ich habe Berlin wenig eine Chance gegeben, weil ich fast jedes Wochenende weg war. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Also das ist, vielleicht ist es sogar ganz wichtig, irgendwie zu erwähnen. Also das würde ich, glaube ich, nie wieder so machen, dass man, selbst wenn man eine Fernbeziehung führt, sollte man versuchen, glaube ich, in seiner eigenen Stadt anzukommen. Also es war, wie gesagt, wirklich 3 Jahre lang gependelt und ich war eigentlich in Berlin hauptsächlich zum Arbeiten, also eben unter der Woche und am Wochenende meistens weg. Und das hat sich dann aber so ein bisschen zum Studium dann geändert hin, wo ich auch diese Erkenntnis eben hatte, okay, das ist keine gute Idee, in der Stadt nur zu arbeiten und ja, den Versuch irgendwie zu starten, in einer anderen Stadt zu leben oder leben zu wollen, wenn du eigentlich in einer, ja, also das war so ein bisschen meine Ausbildungszeit, dass ich irgendwie sagen muss, Berlin hatte in der Zeit nicht hundertprozentig die Chance, bei mir sich beliebt zu machen, die es hätte bekommen sollen.
Ja, ich verstehe, man braucht halt immer die Zeit und man braucht auch meistens halt auch die Menschen, um so eine Stadt irgendwie zu erfahren. So. Ja. Und wenn du in der Zeit halt lieber die Zeit woanders verbracht hast, so, dann ist natürlich dann kann man natürlich nicht die Stadt erkunden, aber dann warst du halt glücklich für die Zeit, was ja auch nichts Verwerfliches ist, mal einfach nur glücklich zu sein.
Aber das Ding, was ich mit Berlin irgendwie immer so hatte, war, oder mit Großstädten vielleicht, na gut, ich wohne jetzt auch in einer Großstadt, aber Hamburg ist was anderes. Also bei Hamburg merke ich plötzlich irgendwie, oh, die Wege sind viel kürzer und man kann hier zu Fuß gehen und es ist halt übelst cool. Das habe ich in Berlin immer vermisst. Also so mein Kleinstadt-Feeling von, ich sage meiner Mama Bescheid, ich gehe jetzt in die Stadt und jeder weiß, wo ich bin, ist in Berlin ja nicht. So. Ja. Und dadurch, dass ich in Berlin nie so diese Kiez-Erfahrung gemacht habe, also ich glaube, das hast du viel mehr, ne, dass du so weißt, okay, ich bin hier in meinem Kiez und da hat man so, kennt man sich so aus und das ist wie eine Kleinstadt in einer Großstadt. Für mich war es immer irgendwie so, okay, wo fahre ich hin? Kudamm, Potsdamer Platz, Alex, andere Richtung irgendwie. Also es ist mir immer ein Ticken zu groß gewesen und ein Ticken zu weitläufig irgendwie.
Ja, je länger man dann hier wohnt, desto kleiner wird dann irgendwie die Stadt. Also am Anfang waren halt auch irgendwie die ganzen Freunde verteilt und mittlerweile wohnen fast alle meine guten Freunde bei mir auch direkt um die Ecke, was echt mega wichtig ist, weil wenn du eine Dreiviertelstunde fahren musst, um deine Freunde zu sehen, dann machst du es halt häufiger nicht als doch so. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber lass uns mal gerne zum Thema des Lernens zurückkommen, weil du hast eine Ausbildung gemacht, was ich total interessant finde, weil ich habe keine herkömmliche Ausbildung gemacht. Ich habe mal eine Weile lang studiert, aber das war nicht so richtig was für mich, weil es mir auch zu unkonkret war irgendwie. Wie hat dir die Ausbildung generell gefallen? Also hast du das Gefühl, dass du da schnell und viel lernst? Wie hast du in dieser Zeit gelernt? Wie kam das für dich?
Also ich hatte nach dem Studium, wie gesagt, so ein bisschen das, nach dem Studium sage ich immer, nach dem Abi immer so ein bisschen das Gefühl von, okay, jetzt habe ich, also ich musste mich gerade gezwungenermaßen fürs Abi echt vollpumpen mit Zeug, was mich vielleicht nicht unbedingt interessiert oder was ich vielleicht auch irgendwann oder nie wieder in meinem Leben brauchen werde. Ist gut, davon mal gehört zu haben, aber ab jetzt möchte ich nur noch Zeug lernen, worauf ich richtig Bock habe. Und das war eben unter anderem diese Ausbildung. Also für mich war es so, dass ich weiß nicht, ob du auch mal so eine Phase hattest, nach dem Abi war es für mich irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich studiert hätte, wäre ich ein sehr fauler Student gewesen, glaube ich, weil ich so ein bisschen gedacht habe, come on, fuck it, so, I don't care. und die Ausbildung hat mich aber echt dazu gezwungen, eine Struktur zu haben. Also das war, ich muss mal wieder überlegen, weil es mir so absurd vorkam, aber ich glaube, ich bin wirklich irgendwie, wir haben kurz vor 7 immer angefangen zu arbeiten. Ja, kurz vor 7. Was für mich heute sehr früh ist. Also wann muss man da aufstehen? Um 6?
Prinzipiell früh, ja.
So, so kurz vor 7 angefangen. Und unsere Ausbilderin war auch noch so richtig alte Schule, also richtig, ne, 5 Minuten vor der Zeit und punktum ist die Nadel in der Hand und nicht anders. Und wirklich auch ein bisschen, also schon ein bisschen gedrillt eigentlich. So kleine.
Krass, ja.
Drill Sergeant, wenn ich das jetzt so sagen darf. Aber ich glaube, das war auch gar nicht so das Schlechteste. Also klar, in der Zeit, also rückblickend gesagt, ne, rückblickend ist immer irgendwie alles einfacher zu reflektieren wieder. Ja. Da kann ich sagen,
und da sind auch schnell die schlimmen oder unangenehmen Sachen sind irgendwie schnell vergessen und die schönen Sachen, die haben sich irgendwie so nach oben gespült, so mittlerweile, wenn man dann drüber nachdenkt. Also bestimmt war es in den Momenten häufig mal ein bisschen nicht so schön auszuhalten.
Also genau, es gab so Momente in der Ausbildung, also was ich immer sage, ist so fachlich war es ultra geil und wie gesagt, also manchmal saß ich da und dachte so, krass, dafür, dass ich das jetzt gerade hier lernen darf, würde ich rein theoretisch auch zahlen, so, weil es so gut ist, also weil es so, wie gesagt, die meisten Opernhäuser in Deutschland oder auch viele Theaterhäuser haben eben auch eigene Lehrwerkstätten, Das heißt, es gibt ja den laufenden Betrieb, also den laufenden Betrieb, die halt die Kostüme für die Vorstellungen eben fertigen. Und es gibt eigene Lehrwerkstätten, wo du abgesondert von dem Betrieb einfach wirklich nur ausgebildet wirst. Also da ist jemand für dich da, der dir von, keine Ahnung, vom Knopf annähen bis zum Sakko hin alles zeigt. So. Und in anderen Ausbildungen ist es ja oft so, dann sitzt du halt irgendwo mit in der Schneiderei drin und kürzt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang erstmal nur Hosen. Und irgendwann darfst du dann auch vielleicht mal was anderes machen. Also es war bei uns ultra abwechslungsreich, aber eben schon mit einer gewissen Disziplin auch. Also ich erinnere mich daran, dass ich, also wir waren zu dritt in dem Jahrgang bei unserer Meisterin. Und ich weiß auch noch, wie unsere Meisterin irgendwie so dann manchmal so hinter uns stand und einfach nur so auf den Tisch geguckt hat. Ich weiß nicht, ob du, kennst du so Personen, die einfach so dastehen, die einfach so stehen und gucken, also so wirklich so und so eine Autorität ausstrahlen, dass du so, dass du anfängst zu zittern und dann triffst du dieses Öhrchen und denkst so, fuck, oder gerade in dem Moment verheddert sich der Faden ständig. Also so ein Motto unserer Ausbildung war eben auch so ein bisschen zu sagen, okay, gut, also potenziell ist ja Schneidern etwas, was Spaß macht, wo man sich irgendwie auch unterhält, aber sie wollte das irgendwie klar differenzieren von, okay, hier ist ein Handwerk, ihr lernt hier was Richtiges, hier wird nicht geschwatzt, hier wird nicht gelacht, so kein Spaß bei der Arbeit.
So. Da wird mit dem Zollstock mal auf die Finger gehauen, wenn man mal ein bisschen zu viel quatscht.
Warte, nee, es ist nicht voll. Ich möchte darüber nicht reden.
wie viele Auszubildende wart ihr in der Ausbildung?
Also es ist bei den Maßschneidern immer getrennt zwischen Herrenschneider und Damenschneider. Ich war bei den Damenschneidern, wir waren 3 Mädels und bei den Herrenschneidern waren es auch 3 Mädels. 3 Mädels, ja.
Okay. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das von dem, was du erzählst, dass gerade die Oper und vor allem, wenn du sagst, andere Schneiderausbildung, das ist nicht so spannend oder da hat man das Risiko, dass man ewig nur Hosen näht, dass es wahrscheinlich auch sehr, sehr begehrte Ausbildungsplätze waren an der Oper, solche Sachen zu bekommen. War das hart, da reinzukommen und hatte man auch die ganze Zeit das Gefühl, so wie du es gerade schon angesprochen hast, das war so ein bisschen elitär?
Ja, schon. Also ich war selber überrascht, weil ich halt ganz normal meine Bewerbungsmappe hingeschickt habe und dann habe ich quasi im nächsten Schritt eine Einladung zum Bewerbungstest bekommen und das waren 2 unterschiedliche Tage, an denen, glaube ich, jeweils 10 Leute sozusagen ausgewählt wurden zum Vornähen und im Nachhinein habe ich auch erfahren, also regulär bewerben sich da schon irgendwie 200 Leute auf diese Plätze, also 200 Mappen liegen da schon immer bei der Ausbilderin, wo ich dann so dachte, oh, okay, war schon krass. Und auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich glaube, wir waren nur Abiturienten, die diese Ausbildung gemacht haben, wo ich so ein bisschen denke, okay, gut, eigentlich nehme ich jetzt gerade irgendwie den Leuten den Ausbildungsplatz weg, die nicht studieren können gerade. Mhm. Aber ja, gut, wer die Wahl hat,
Ja, aber finde ich total ehrenhaft, dass du darüber nachdenkst und dir dann halt auch, ne, die Gedanken darum machst, aber irgendwo natürlich auch, musst du ja auch deinen Weg gehen und das suchen und das tun, was du möchtest. Und du hattest aber auch dadurch, dass es schon vorher dein Interesse war, hast du schon ein grundsätzliches Portfolio und ein Skill-Level vorher da angesammelt, wo du sagen konntest, okay, ich steige hier nicht, also wahrscheinlich in solchen Berufen generell, man steigt da eher nicht bei Null ein mit der Ausbildung, sondern versucht eigentlich schon vorher sich ein bisschen was aufzubauen. Das heißt, vorher war aber alles autodidaktisch, was du gelernt hast hauptsächlich, oder?
Ja, genau. Vorher war alles autodidaktisch und eben aus dieser Motivation heraus, ich möchte dieses Kostüm, ich sehe dieses Bild, ich möchte dieses Kostüm umsetzen, wie mache ich das? Und im Nachhinein muss ich auch immer wieder feststellen, in Bezug auf, versaut man sich sein Hobby, wenn man sein Hobby zum Beruf macht? Ja, schon irgendwie.
Ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst, ja.
Also so in der Ausbildung habe ich plötzlich gelernt, wie es richtig geht. Also wie es alles richtig geht. Und wenn du plötzlich weißt, wie du das eigentlich machen müsstest, damit es richtig ist, obwohl ich mich heute auch wieder ein bisschen davon entfernen würde. Also das Ding ist ja auch immer so, ne, was ist richtig und was ist nicht richtig. Also eigentlich gehört eine Naht nach innen. Aber wenn das deine Designentscheidung ist, eine Naht nach außen zu setzen, dann do it. Also wir haben sozusagen gelernt einmal, wie es richtig ist und plötzlich habe ich mich nicht mehr an Kostüme getraut, weil ich plötzlich gesehen habe, wie viel Arbeit da rein, also wie viel Zeit und Arbeit da reinfließen würde, wenn ich es richtig umsetzen würde. Und als ich das noch nicht hatte, also als ich die Ausbildung noch nicht hatte, habe ich halt einfach gesagt, okay, gut, wie stelle ich das an? Ja, gut, irgendwie nehme ich das mal hier und mach mal da und fummel da mal so ein bisschen rum. Und plötzlich war ich viel zu verkopft. Also plötzlich habe ich irgendwie so gedacht, okay, gut, dann muss ich einen Schnitt erstellen und dann brauche ich den und den Stoff. Und also ich wusste zu viel plötzlich und habe irgendwie dann so ein bisschen die Freude am Hobby verloren, weil ich auch so dachte, okay, gut, jetzt habe ich das ja gelernt. Und wenn das jemand sieht und ich sage, ich habe Maßschneiderin gelernt, das muss schon gut aussehen. So, jetzt kann ich nicht mehr pushen, jetzt muss das schon irgendwie gut aussehen. Und damit habe ich tatsächlich mein Hobby verloren dann eigentlich, weil ich dann ab dem Zeitpunkt eigentlich keine Kostüme mehr gemacht habe, keine Cosplays mehr gemacht habe.
Ja, wollte ich gerade an der Stelle fragen. Hast du das Cosplayen dann in der gleichen Hinsicht irgendwie so aufgegeben, beziehungsweise gesagt so, hey, jetzt, keine Ahnung, jetzt ist es irgendwie nicht mehr das, was es vorher war oder so, dieses Ding nur für mich, sondern jetzt ist es halt mein Beruf.
Ja, schon. Krass. Und das Ding war aber auch, also das unsere Ausbilderin hat halt, also es war, ich weiß nicht, ob das so dieses Berliner Sprichwort ist, so irgendwie dieses nicht gemeckert ist genug gelobt oder so.
Das ist, glaube ich, generell ein deutsches Sprichwort, würde ich sagen.
Ja, genau. Also das hatte sie sehr verinnerlicht. Und dementsprechend wurden wir halt auch nie gelobt für irgendwas. Also wir wurden nicht gelobt, sondern es wurde auch nicht gesagt, ja, hast du gut gemacht. Sondern es war, also wenn nichts war, dann wurde halt nichts gesagt, dann war es okay, so gut. Und ansonsten hast du eigentlich immer nur gehört, wenn irgendwas nicht in Ordnung war oder wenn du irgendwas nochmal trennen solltest. Und dementsprechend hatte ich kein Gefühl mehr für meine Arbeit, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich glaube, ich bin noch nicht gut genug. Und wenn ich noch nicht gut genug bin, dann bin ich noch zu langsam. So, also irgendwas gab es immer. Und das hatte sich dann so ein bisschen in meinem Studium wieder gelegt, dass ich so plötzlich auch mal den Vergleich hatte mit anderen und gemerkt habe, oh, ich glaube, wir hatten eine verdammt gute Ausbildung. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. Und irgendwann kam ich auch so an diesen Punkt, wieder meine eigene Arbeit irgendwie akzeptieren zu können und zufrieden damit zu sein. Also ich habe zum Beispiel in der Ausbildung einen Mantel genäht, den ich nie angezogen habe, weil ich wusste, dass innen irgendwas unter dem Futter, irgendwas ist mir da nicht so ganz gelungen, was bei der Ausbilderin nicht ganz so gepasst hat, wo ich so dachte, nee. Und ich habe auch viel zu lange dran gesessen, also nee. geht gar nicht mehr
in Ordnung. War dieser Mantel dein Abschluss, deine Master, dein Abschlussprojekt oder
nee,
was?
Aber so kurz davor, also es war das letzte große Projekt, was wir, glaube ich, gemacht hatten. Und eigentlich liebe ich diesen Mantel, aber der ist tatsächlich, also wenn ich den heute angucke, sage ich immer, der ist zu perfekt, also zu, weißt du, das ist so wie, also den kann ich tragen irgendwie gefühlt, wenn ich so 70 bin, weil der so geschniegelt und glatt und mit so kleinen Schulterpolstern so ein bisschen. Also es macht eine gute Figur, aber das ist irgendwie nicht so ganz zeitgemäß. Also wir tragen ja eher irgendwie so Klamotte, die sich irgendwie so anspiegelt oder knittert oder zu groß ist oder whatever. Und du trägst nicht etwas, was so ein karierter Wollstoff, der halt irgendwie so schön gebügelt, glatt ist, wo der Ärmel perfekt sitzt, wo der kein Fältchen wirft, also so ein bisschen irgendwie militärmäßig fast, wo du so denkst, der ist zu perfekt.
Ich muss auch sagen, ich habe für mich total mit der Zeit, mit meiner Arbeitszeit irgendwann angefangen, total halt so Westen und Hemden und Jackets und Fliegen auch für mich zu entdecken, weil ich das dann halt durch meinen Job, also ich habe im E-Sports gearbeitet und dann irgendwie so Sendungen moderiert, wo ich dann halt einfach so Anzug tragen konnte und ich habe halt gar keine andere Variante gehabt. Ich habe vorher mal halt irgendwie so ein duales Studium gehabt, wo ich auch im Beruf einen Anzug tragen musste, aber das war halt dann irgendwie so der günstigste Anzug, den man irgendwo finden konnte. Und wenn ich da mit Fliege und Weste gekommen wäre, dann würden halt alle sagen, hier, aber so total übertrieben pompös, auch was man niemals im Alltag tragen würde, das macht so einen Spaß, solche Klamotten zu tragen irgendwie, wenn man sich dann mal in sowas reinwerfen darf. Also ein geiles Gefühl ist es schon. Also schon
man,
cool.
Ja, man fühlt sich auch echt anders. So. Also vielleicht, ich habe auch das Gefühl, vielleicht muss ich innerlich noch reifen für diesen Mantel. Weißt du, vielleicht ich bin noch nicht reif für diesen Mantel.
Du musst es einfach durchziehen. Du musst es einfach durchziehen. Ich glaube, da gibt's einfach da muss man einfach krass rocken, so um einfach, das so sehe ich halt aus. Ich bin halt heftig. Was soll ich sagen? Es tut mir leid, Leute.
Hey!
Einfach machen. Okay. Die Ausbildung war was dir sehr, sehr gut gelegen hat und anscheinend auch eine gute Ausbildung war. Und wie war das dann? Du hast dann ein Studium angefangen, das hast du gesagt, war in Dresden, richtig?
Genau, Dresden. An der HFBK Dresden habe ich studiert, Kostümgestaltung. Das okay. ist dieses wunderschöne Gebäude. Kennst du Dresden ein bisschen?
Ich war einmal in Dresden ein Wochenende, aber ich erinnere mich an wenig. So.
Erzähl mir mehr. Nee, Dresden, die HFBK in Dresden, also die Hochschule für Bildende Künste in Dresden, ist, also die haben unter anderem dieses Gebäude auf der Brühlschen Terrasse. Also wenn du so diese Skyline von Dresden siehst, ist vorne dieses eine Gebäude mit der Kuppel, gehört zu der HFBK Dresden. Mhm. Und für mich war das so, holy shit, so cool, ja. Hier ein geiles ja. Teil. In diesem Gebäude sitzen zwar die freien Künstler, was nochmal krass ist, also das ist so ein altehrwürdiges Gebäude und wenn du da zum Beispiel zur Jahresausstellung gehst oder so und dir die Sachen anguckst von den freien Künstlern, das ist abgefahren. Die haben die geilsten Räume und dann ist da so Farbe auf den Boden gekleckst und du denkst so, holy, das ist so geil, das altehrwürdiges Gebäude und dir schmiert ja an die Wände, aber geil. Ultra gut.
Ja, generell voll die coole Stadt Dresden. Also ich bin in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen und als ich einmal in Dresden war, dachte ich mir so, sieht eigentlich aus wie Düsseldorf und schön. So, alles klar. Also irgendwie ein bisschen, irgendwie, also es hat mir mega gut gefallen und deswegen eigentlich cool, dass du da eine Weile lang gewohnt hast. Das muss echt richtig cool gewesen sein, vor allem kurz nach Berlin dahin zu kommen.
Ja, also so für mein Kleinstadtherz war das so, oh mein Gott, I love it. Hier ist ein großer Fluss, da fließt ja die Elbe so schön riesig durch. Das ist ultra schön. Und ein bisschen wieder gebündelter und so als Studentenstadt eben perfekt, weil wenn du feiern gehen willst, weißt du, wo du hingehst, in die Neustadt. Mhm. Und wenn du Kultur willst, dann guckst du die Altstadt an oder shoppen gehen willst. So. Und das, also du weißt auf jeden Fall, wo du hingehst und die Wege sind kurz und du kannst mit dem Rad fahren. Und das war irgendwie, entsprach mir sehr, irgendwie dort zu studieren. Genau, und das war eben Kostümgestaltung. Also auf diese Idee mit Kostümgestaltung bin ich auch erst in der Ausbildung dann gekommen, weil ehemalige Azubis dort auch sich beworben hatten und wir das schon so ein bisschen mitgekriegt haben. Und es war so, okay, gut, wenn du Gewandmeister werden willst, dann, also ein Gewandmeister leitet die Kostümwerkstätten, dann ist das so the place to be. Und für mich war schon immer klar, dass ich, also ich liebe Kostüme und ich liebe, also auf der einen Seite liebe ich es, mir Gedanken zu Charakteren zu machen, also zu Charakteren zu machen und zu überlegen, was kann diese Person tragen, also was drückt diese Person irgendwie aus, was kann sie tragen, diese Gedanken mache ich mir super gerne. Und zum anderen mochte ich aber auch schon immer Ballett und Oper, also so, ja, eigentlich Haute Couture, die aufwendigen Sachen, viel Tüll, viel Glitzer, viel Zeug irgendwie so. Das lag mir schon irgendwie immer. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Modedesign ist es nicht gerade, zumal es halt im Modedesign-Bereich eben wirklich auch viele Privatschulen gibt, sondern ich mag ganz gerne das nicht kommerzielle in dem Sinne, dass es darf ein Kostüm sein. Also, weißt du, es gibt ja so diesen Unterschied zwischen irgendwie, es muss sich vielleicht auch potenziell verkaufen können, es muss eine Kollektion sein, es muss irgendwie in dem Sinne eine Einheit bilden oder es verkörpert eine Figur und es darf auch mega übertrieben sein. So, ich mochte so ein bisschen diesen Gedanken von keine Grenzen, was Gestaltung angeht. Also eher in Richtung Haute Couture tatsächlich gedacht. Also, ne, auf den Haute Couture schauen siehst du ja auch Kleidung, die du so nicht tragen würdest, sondern die machen was her, so die zeigen, was die Werkstätten drauf haben.
kam es auch dazu, dass die Sachen, die du genäht hast, während des Studiums schon auch in Stücken oder in Theater oder sowas benutzt und getragen worden sind? War das auch schon so verkuppelt da?
Leider noch relativ wenig. Also was heißt leider? Auf der einen Seite gut, weil ich dadurch sozusagen, also wir haben immer so Projekte gehabt und konnten halt dadurch relativ frei unsere Projekte wählen oder auch die Umsetzung, die wir gerne machen wollten. Es gab ab und zu so Kooperationsgeschichten wie zum Beispiel mit den Bayreuther Festspielen. Da gab es irgendwie, oh Gott, wann war das? Wann war das? Da gab es irgendwie
1812.
damals. Nee, da gab es irgendwie so eine Kooperation, wo wir dann sozusagen auch für die mit Kostüme geschneidert haben. Da gab es aber eben einen Kostümbildner und das Kostümbild war jetzt nicht so spektakulär. Also war cool. Es war cool, irgendwie mal in die Werkstätten der Bayreuther Festspiele zu kommen, weil da halt auch so ein bisschen Hochsicherheitstrakt herrscht. Mhm. Also da kommst du auch immer nur mit deinem Besucherbändchen und so. Das war schon ganz cool. Aber ansonsten waren wir relativ frei, was auch ganz schön ist, finde ich. Also ja, eben so Projekte hatten wir eben, wo wir dann relativ frei entscheiden konnten, was wir machen wollten. Ich glaube, es ist immer ganz gut in einem Studium. Also das, was man immer so sagt, ist so, ja, im Studium hast du noch am meisten Zeit. Sowas wirst du nie wieder umsetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch oft der Fall, dass man halt im Studium noch sich die Zeit nimmt, halt richtig fette Sachen irgendwie auch mal zu starten. Mhm. Oh, und ich habe ein Filmprojekt in der Zeit auch mitgemacht. Also ich muss sagen, die HFBK ist schon relativ eher Richtung Theater ausgerichtet, weniger Richtung Film. Aber durch einen Kontakt habe ich dann mal für die Filmacker Ludwigsburg was mitgemacht. Und cool. Das waren die härtesten 2 Wochen meines Lebens am Set. Studentenfilmdreh, gnadenlos unterbesetzt. Aber ich habe da so viel gelernt und habe so viel Bock gehabt und da auch zum ersten Mal so diesen Team-Spirit gefühlt, im Sinne von, also wenn du oft ist man, ne, in einer Schneiderwerkstatt, bist du oft so, rödelst du so vor dich hin und machst so dein Ding. Und dieser Studentenfilmdreh war für mich irgendwie so ein bisschen so geil. Irgendwie hier sind ein Haufen Leute, ein Haufen teurer Technik. Alle sind hier irgendwie, oder fast alle sind hier, arbeiten hier for free und wollen einfach nur, dass es geil wird. So. Und dieser Spirit war irgendwie so in der Luft und wo ich so gemerkt habe, okay, gut, das ist, also im Teamarbeiten ist halt nochmal eine andere Geschichte, ist ultra geil. Ja.
Und war in dieser ganzen Zeit schon irgendwo abzusehen, dass du auch irgendwann auf Social Media tätig sein würdest und auch deine eigenen Videos machst und sowas? Also war das schon vorher mal eine Leidenschaft von dir zu sagen, ich vermarkte mich auch selber im Internet und mache Videos und Fotos und Filme? Also wie ist das zustande gekommen? Ist das schon abzusehen gewesen?
Also ich glaube, es kam tatsächlich dadurch, dass ich, wie gesagt, mein Hobby verloren habe und ich irgendwie schon immer so war, dass ich irgendwie mir gerne irgendwie neue Sachen beigebracht habe und gerne Dinge verstehe einfach. Also wenn mich was interessiert, dann will ich das verstehen. Und und wie versteht man etwas am besten, indem man es selber macht? So. Also für mich war YouTube eine totale Faszination, weil ich irgendwie so, also wen habe ich so geschaut? Das war Nilam, also Darum damals zum Beispiel, Waititi, Apple War Pictures auch, also so dieses ganze Urgestein. Ich habe das irgendwie so gesehen und dachte so, crazy, was ist das? Und irgendwann habe ich so überlegt, okay, gut, ich möchte diese Plattform, ich möchte es irgendwie besser verstehen, ich will wissen, was passiert, wenn man ein Video hochlädt. So, ich war einfach wahnsinnig neugierig. Aber jetzt nicht von Natur aus. Also klar, ich habe zwar in einem Theater-Jugendclub mal gespielt und so, aber ich bin nicht von Natur aus irgendwie so die Mega-Rampensau. Und deswegen habe ich erstmal so vorsichtig gestartet, auch weil ich damals so ein bisschen mitgekriegt habe, okay, es gibt ja auch Shitstorms, so Leute reagieren ja manchmal auch negativ irgendwie. Damals war das, glaube ich, noch viel, viel krasser, dass Leute irgendwie auch zum Teil gehatet wurden, glaube ich. Also, kommt drauf an.
Ich meine, kann sich so richtig einschätzen, aber YouTube hat sich schon immer irgendwie verändert, ne? Also, es gab schon immer irgendwie andere Zeiten. Aber ja, aber super interessant, dass es die Zeit ist, wo drauf aufmerksam geworden ist und anscheinend auch Hand in Hand ging so ein bisschen mit, jetzt habe ich mein Hobby, meine Passion irgendwie so zur Berufung ausgewählt, das ist mein Ausbildungsweg. Ja. Also, kam das während der Studiumzeit oder während der Ausbildungszeit oder wann kam das, dass du dich auch Richtung YouTube gedreht hast?
Während der Studienzeit, also es waren, glaube ich, so die ersten Semesterferien mit, wo ich so dachte, okay, ich habe Zeit. ich habe Zeit, jetzt wird was gedreht. Und was ich halt irgendwie konnte, und das ist so eine Geschichte auch, wo ich manchmal jetzt so bei Creatoren denke, oder wenn immer so diese Frage aufkommt von, würdest du deinen Kindern empfehlen, Influencer zu werden oder sowas, wo ich immer so denke, hey, wenn du einen Skill hast, ja, tu es so, aber guck erstmal, was dein Skill und deine Passion ist, so bevor du Influencer werden willst in dem Sinne. Aber bei mir war es, wie gesagt, die pure Neugierde, was passiert, wenn man ein Video hochlädt auf YouTube zu dem damaligen Zeitpunkt.
Und mein Welches Jahr war das?
2013.
Okay.
2012 war das allererste Video. Ja, oh, wow, das ist okay. Ein Video gewesen, wo ich aus einem Geldschein einen Origami-Schmetterling falte.
Mm. Cool.
Super, super, super Sache für Hochzeitsgeschenke.
Ja.
ich habe weder gesprochen noch irgendwas so Topshot, einfach nur, ich falte so in Echtzeit einfach nur dieses Teil. So.
Ja.
Und das fand ich sozusagen damals schon spannend, irgendwie einfach zu gucken, okay, gut, erstmal filmen, irgendwie vielleicht ein bisschen schneiden und hochladen, erstmal Account erstellen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das hochgeladen und dann war es so, okay, krass, das gucken irgendwie scheinbar Leute so. Also dann hat so, weißt du, so ein, zwei Aufrufe, so, holy fuck, oh mein Gott, wo kommen diese Menschen her? It's happening.
I'm famous. Direkt die erste Merch-Kollektion gedroppt nach zwei Views.
Genau, so, okay, Origami-Schmetterling, hier. I know you love it.
Ja, es ist ein mega aufregendes Gefühl. Also mich hat das auch schon seitdem ich damit angefangen habe. Ich glaube, ich habe so mit 12, 13 angefangen, meine ersten Videos hochzuladen.
Hochzuladen? Ja, wann war das? Welches Jahr?
Wann war ich 13? 2018. Moment mal. Du bist 15? Nein, ich habe das damals noch auf Clipfish hochgemacht, bevor noch YouTube irgendwie da war. Das war so die erste Videoplattform, auf der ich zu Hause war. Und da habe ich auf Clipfish mit 13 so Lip-Sync-Videos gemacht, wo ich so mit Songs mitgesungen habe. Das war damals ein Ding auf Clipfish. Ich habe TikTok gemacht, bevor es TikTok gab. Also
geil.
Ich war ganz vorne mit dabei. Also einfach nur Videos hochzuladen und Kommentare zu sehen und so eine Community irgendwie mit anderen Leuten auch zu haben, die diese gleiche Passion teilen, irgendwo anders auf der Welt oder in Deutschland, fand ich schon immer faszinierend. Deswegen, also krasses Gefühl, wenn man das erste Mal dann wirklich was hochlädt und merkt, wow, das erreicht Leute, das gucken Leute, was geht denn hier ab?
Ich habe auch wirklich, als ich das erste Video hochgeladen habe, ich habe davon niemanden erzählt. Ich habe ganz lange niemanden davon erzählt, also auch nicht meinen Eltern, weil ich gedacht habe, ich möchte mal gucken, also ich möchte jemanden, also wenn das jemand sieht, dann möchte ich unabhängige Meinungen zu dem, was da sozusagen passiert.
Mhm.
Und vor allem möchte ich auch nicht von dem Weg abgebracht werden. Also das ist eine Sache, die ich, glaube ich, echt oft mache. Ich mache Dinge oft mit mir selber aus und brauche so, also sammeln sozusagen die Ideen in mir und mache das erstmal so für mich, weil ich, glaube ich, vielleicht auch leicht zu verunsichern oder irgendwie vom Weg abzubringen bin manchmal. Und dann da hatte ich das mal für mich, weil ich für mich beschlossen habe, okay, ich möchte das machen, ich möchte das ausprobieren und mach's erstmal, bevor ich sozusagen irgendwem davon was erzähle. Und wenn es dann irgendwie klappt, dann ist cool, dann kann ich sagen, hey, war gut.
Das ist witzig, weil ich glaube, ich bin exakt das Gegenteil in der Hinsicht irgendwie. Ich glaube, sobald
du musst es anderen sagen, ne?
Ich muss es anderen sagen, ich muss es anderen zeigen und ich will auch immer irgendwie gerne das Feedback haben, aber das hat sich ganz stark verändert im Verlauf der letzten Jahre, weil ich halt gemerkt habe, wie viel von mir auch impulsiv passiert und ich habe eine wahnsinnige Energie hinter meiner Impulsivität, weißt du, da kommt eine Idee und die packt mich so krass, dass ich alles stehen und liegen lasse und die nächsten 12 Stunden erstmal lernen muss, wie man, keine Ahnung, Bretter schneidet, irgendwas Wichtiges, Neues zu lernen und das dann zu machen. Und häufig dann irgendwie habe ich auch gemerkt, so krass, also warum ist mir das so wichtig, das mitzuteilen? Und ich habe irgendwie mich so ein bisschen dahin erzogen und ein bisschen mehr trainiert, dass ich das mit mir erstmal ausmache, um erstmal herauszufinden, ist das vielleicht auch mehr als nur diese anfängliche Impulsivität, die dahinter steckt? Ist das was mich wirklich auch eine lange Zeit irgendwie beschäftigt oder mitnimmt? Deswegen super interessant, dass du da so genau andersrum gepolt bist, dass du erstmal die Sachen machst und sagst, okay, erstmal für mich, erstmal so gucken, erstmal schauen, ob das geht. Ah ja, läuft doch ganz schlecht. Läuft ganz gut eigentlich.
Ja, das Ding ist immer so, es ist immer eine sichere Variante oder eine sichere Bank. Ich glaube, heute würde ich das zum Teil vielleicht auch anders machen. Es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also damals habe ich einfach so das Gefühl gehabt im Studium, wenn ich jetzt meiner Mutter erzähle, Mama, ich habe voll Bock, kleine Videos im Internet hochzuladen. So, dann wäre vielleicht irgendwas gekommen im Sinne von, also irgendeinen Zweifel, irgendeinen, hey, bist du sicher, dass du dein Gesicht irgendwie zeigen willst? Bist du sicher, dass du das willst? Und das wollte ich nicht. Ich wollte noch keine Meinung dazu haben. Ich wusste, ich muss das für mich mal testen. Und wenn ich das für mich getestet habe und es läuft gut, dann kann ich das vielleicht irgendwann jemandem erzählen. Und wenn es nicht gut läuft, dann hat es nie jemand gemerkt. So, also das ist so die sichere Bankvariante. Ich glaube aber auch, dass es oft sinnvoll sein kann, wenn man die richtigen Ansprechpartner hat, sich auch im Vorfeld über Dinge auszutauschen. Aber ich verstehe, also ich glaube, von meinem Grundrangehensweise ist es so, dass ich, glaube ich, eher manchmal das Gefühl habe, ich verliere meine Intuition, wenn ich zu viel darüber rede. Also, oder wenn ich zu viel, wenn ich noch nicht einfach ins Machen komme. Also ich glaube, ich bin echt immer eher so, ich mache das jetzt, ich mache es jetzt einfach erstmal.
Generell sehr, sehr gefährlich, habe ich mal einen sehr, sehr schönen Satz gehört. Ich habe mal ein Interview in London geführt mit auch so einem Geschäftsmann und jemand, der auch super viele Ideen hatte immer. Und der hat gesagt, wenn man zu lange von etwas redet, was man gerne machen möchte, dann fühlt es sich irgendwann für dich selber so an, als hättest du es schon gemacht. Weil du hast im Grunde schon diesen sozialen Austausch gehabt, zu sagen, hey, guck mal, ich möchte ganz gerne irgendwann mal YouTube-Videos machen. Also so, wow, cool, ja, das steht dir gut. Und dann sagst du das 10 verschiedenen Leuten, hast noch kein einziges YouTube-Video gemacht, aber 10 Leute haben dich schon gelobt, dass du YouTube-Videos, oder ne, also so, dein Gehirn legt dich rein und du denkst, ah ja, ich bin Vollzeit-YouTuber.
stressiger Job.
Schon wieder ordentlich heute Leute influenced, ey. Das war ganz schön anstrengend.
Alles YouTube-Money, mein.
Deswegen ganz, ganz gefährlich. Da muss ich auch immer enorm drauf achten, dass meine Reden zu machen Ratione sich in einer guten Balance hält oder bestenfalls halt wirklich das Machen überwiegt und das drüber reden. Und vor allem, wenn es um Sachen in der Zukunft geht, nicht zu sehr darüber sprechen. Das ist immer eine problematische Sache. Aber ja, super interessant, dass du da für dich da so den Weg dazu gefunden hast und auch erstmal, also wie lange hast du deiner Mutter bis heute überhaupt mitgeteilt, dass du YouTube machst?
Sie weiß von nichts. Nein, meine Mama ist jetzt mein größter Fan.
Sehr gut. Voll schön. Okay, also du hast dann, wie lief das ab? Also du hast beim Studium angefangen, Videos hochzuladen. Und wie schnell ging das, bis du gemerkt hast, oh krass, also wie regelmäßig hast du das gemacht, wie ernst hast du das verfolgt und wie schnell ging es, dass da wirklich auch Leute darauf aufmerksam geworden sind und deine Videos angeschaut haben?
Also dieses Origami-Ding, ich muss heute noch sagen, ich glaube, also ne, Origami heute so ein bisschen strategisch betrachtet, ist ja ein klassisches Help-Video. das heißt, du wirst über Suchen gefunden, wenn dein Titel irgendwie einigermaßen Origami, Geldschein, Falten, irgendwas ist. Also das heißt, dieses Video wurde über Suchen gefunden und Origami läuft halt auch eigentlich ganz gut und also nach wie vor, und das ist halt so ein Video, wenn du es brauchst, dann guckst du es dir alle Jahre wieder an. So. Also es ist ein kleiner, wie sagt man so,
ein Evergreen.
Ein Evergreen. Genau, und das heißt irgendwie, also dieses Video wurde schon gefunden und ich weiß nicht, also so, dass ich irgendwie schon so dachte, okay, krass, irgendwie so, also auch selbst wenn es 100 Aufrufe waren oder so, irgendwie habe ich gemerkt, da kommen durchgängig irgendwie Views drauf auf dieses Video. Und dann war es für mich so, also genau, das war, glaube ich, im Dezember 2012 habe ich dieses Video hochgeladen. Und dann habe ich in den Semesterferien 2013 so gesagt, okay, gut, ich habe richtig Bock. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich damals schon irgendwas von Strategie oder so verstanden habe. Ich habe, glaube ich, super, super slow angefangen und habe dann aber verstanden, okay, ich glaube, es wäre vielleicht, also alle Kanäle, die ich gerne gucke, sind Kanäle, wo ich Menschen sehe, wo Menschen mit mir reden. So, das sollte ich vielleicht auch tun. Und es war ein Schritt für mich, mich selbst vor die Kamera zu setzen. Und zu reden, also wo ich auch so sage, es ist so learning by doing einfach so, also irgendwie, ich bin manchmal im Nachhinein echt selbst von mir erstaunt, dass ich das einfach gemacht habe, so, dass ich irgendwie in einer schlechten Beleuchtung mich vor die Kamera gesetzt habe und irgendwie gesprochen habe und auch wie der schüchternste Mensch der Welt, man kann sich diese Videos noch alle anschauen, tut es nicht, aber ich habe sie noch, also ich habe sie irgendwie, also einen Großteil davon auf jeden Fall noch online, weil ich irgendwie auch so denke, okay, es gehört dazu und jeder, der das wissen möchte, wie schlimm es angefangen hat, darf sich da gerne mal irgendwie durchklicken, dazu muss man dann wahrscheinlich auch stehen, weil es sozusagen auch ein Prozess, also ein Prozess irgendwie verdeutlicht, wenn ich jetzt angucke, wie wohl ich mich vor Kameras fühle oder wie einigermaßen sicher ich auch irgendwie vor der Kamera reden kann, dann kommt es dadurch, dass ich das einfach die ganze Zeit gemacht habe, so dass man einfach als YouTuber sehr viel mit sich selbst redet und irgendwann feststellt, okay, du sagst sehr oft oder heute sage ich immer sehr oft tatsächlich. Ja, es fällt mir auf.
Man, das fällt einem wirklich auf. Vor allem, man ist ja selbst sein, also ich glaube, ich kenne niemanden, den ich mehr nerve als mich. So, was ist das? Man schaut sich die Streams an oder hört die Podcasts und man ist so, oh wow, Alter, das ist ja wirklich vor allem auch so wiederkehrende Worte und sowas. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das finde ich sehr, sehr witzig.
Also es ist super praktisch, sich das im Schnitt und so weiter immer wieder anzuhören, weil man sich dadurch Dingen bewusst wird und irgendwie auch besser wird und entwickelt. Und auf der anderen Seite ist genau das, was du sagst. So, wenn ich manchmal meine Videos schneide, ich hatte so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, fuck, ich glaube, ich habe meine ganzen Tutorials viel zu schnell geschnitten, viel zu schnell runtergecuttet, weil ich irgendwann mich nicht mehr hören konnte im Schnitt. Also ne, du guckst dir in einem Schnitt ein Video 50 Mal an, bis es dann da ist und du denkst so, okay, fuck, ich kann es nicht mehr hören. Es ist kürzer, kürzer, kürzer. Und dann war dieses Tutorial so durchgeprescht, wo ich so dachte, oh, vielleicht. Oder manchmal schlafe ich auch von meinen eigenen Videos ein, so ich so im Schnitt und so, holy, ich kann es nicht mehr hören.
Sehr, sehr großartig, sehr, sehr großartig. Aber warst du grundsätzlich eine extrovertierte Person in den Zeiten davor? Warst du mal gerne auf der Bühne? Hast du dich generell gerne mit einer Performance oder sowas vor Leute gestellt und gesagt, hier bin ich, schaut meine Anleitung oder meine Kunst oder meine Performance an? War das was dir gelegen ist?
Eigentlich gar nicht. Also lustigerweise habe ich in der Zeit, in der ich eigentlich am introvertiertesten war, die Entscheidung getroffen, in Theater Jugendclub zu gehen. Also ich glaube, für mich gab es schon immer den Unterschied zwischen, ich vermarkte mich gerade selber und ich stelle gerade etwas dar. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, beim Cosplay bin ich eine Rolle. Beim Cosplay bin ich verkleidet, da bin ich eine Figur irgendwie. Und in einem Cosplay kann ich posen und in einem Cosplay kann ich mich irgendwie bewegen. Aber ich als ich, super weird jetzt. Gott, ich wollte die Cosplay-Szene jetzt nicht so ins Weirde rutschen. Nein, wir sind keine Nerds. Nein, wir rutschen. Nein, wir flüchten nicht in eine andere Realität. Das ist ja das, was unterstellt wird. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ja. Ne?
Man kommt aus sich raus, sagt man ja auch so schön.
Ja, genau. Wenn du ein Kostüm anhast und genauso auch im Theater, wenn du Impro bist, wenn du auf einer Bühne stehst, dann spielst du eine Rolle und du interagierst mit Menschen. Und es ist nicht so, dass ich von Natur aus jetzt irgendwie, also eigentlich sehr, sehr lustig, also von Natur aus eigentlich eher schüchtern gewesen und eher introvertiert, obwohl ich zu introvertiert und extrovertiert auch mal eine ganz interessante Sache gehört habe. Ich habe, also ich glaube, wenn ich mich jetzt so sehen würde, oder ich glaube, Menschen würden mich eher als extrovertiert bezeichnen. Vielleicht bin ich das auch viel mehr geworden mit der Zeit. Aber ich habe auch mal gehört, dass introvertiert und extrovertiert nicht unbedingt eben heißen muss, der eine ist laut, der andere ist leise, sondern dass introvertiert auch bedeutet, dass du die Kraft eher aus der Ruhe sozusagen schöpfst oder aus der Zeit mit dir selbst. Mhm. Und extrovertierte Menschen eher die Kraft aus der Zeit, die sie auch mit anderen Menschen verbringen, schöpfen.
Sehr interessant. Ja, ich glaube schon, dass extrovertierte oder introvertierte Menschen eher dazu neigen, auch fein damit zu sein, alleine zu sein oder mehr Zeit zu Hause zu verbringen oder mit sich oder sowas in der Richtung. Und extrovertierte Menschen dann eher immer Gesellschaft sein wollen und in Gesellschaft auch gesehen und gehört werden wollen. Das gehört dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen dazu.
Ja. Was bist du, Niklas? Wie würdest du dich beschreiben?
Ich glaube, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und war das auch schon immer. Also ich war immer schon gerne auf Bühnen und musste immer in der ersten Reihe die Hauptrolle spielen und die Gitarre am lautesten haben, so ungefähr. Also das war auch schon immer für mich da, aber ich habe jetzt auch in den letzten Jahren auch das Alleinsein irgendwie lernen müssen, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, so, dass manchmal einfach irgendwas nicht stimmt. Ich bin irgendwie schlecht drauf oder hatte irgendwelche Stimmungsschwankungen und es war immer so, warum ist das so? Und dann bist dann mal irgendwie Freunde oder Partnerinnen oder sowas mir dann immer gesagt haben, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit dir alleine? Und dann habe ich gesagt, wie Zeit mit mir alleine? Null. So, also ich schlafe alleine. Das ist, dann wache ich auf und dann will ich eigentlich was mit Leuten machen. So. Und da für mich auch erstmal zu lernen, dass ich das auch brauche und dass ich das dadurch auch erstmal wirklich sehe, was los ist, ich glaube, jeder Mensch ist zu einem gewissen Maße extrovertiert und introvertiert, ja, und gewisse Verhaltensrhythmen und Gewohnheiten bringen uns dann halt eher in so eine Rolle. Und vor allem, wenn man sich dann einmal mit irgendwas hart identifiziert, dann steckt man sich da immer rein. Aber ich würde auch sagen, ich bin von Natur aus extrovertiert, aber habe auch sicherlich meine introvertierten Tage und Zeiten. Jetzt erst vor kurzem, ich habe jetzt den Podcast eine Woche, anderthalb nicht gemacht, weil ich einfach mal kurz mich in mich selber einrollen musste für ein paar Tage, weil so viel los war irgendwie. Und dann ist es auch gut so, und dann kann man wieder rausgehen und alles ist wieder gut.
Ja, das ist auch super wichtig, dass man das für sich irgendwann merken kann, wann man was braucht, irgendwie, wann einem was gut tut. Wie gesagt, ich glaube, ich bin von Natur aus irgendwie erstmal, ich glaube, es schwankt vielleicht auch einfach in Lebensphasen so ein bisschen. Also als Kind war ich, glaube ich, total extrovertiert. Also immer das Kind irgendwie so, hey, willst du mit mir spielen? Wollen wir Freunde sein? Mhm. Ja, klar. So. Ja. Und dann hat, glaube ich, die Pubertät bei mir so voll reingecrashed. So, da ging es so richtig bergab. Und dann habe ich mich wieder berappelt. Und dann ging es, glaube ich, wieder. Und dann kam, bin ich da irgendwie wieder rausgekommen.
Was ich mega interessant fand, eben als du gesagt hast, so du, wenn es was gibt, was dich interessiert, dann willst du das lernen und dann willst du das machen. Und du hast jetzt halt einmal, auf der einen Seite haben wir über deinen klassischen Ausbildungsweg gesprochen, über deine Ausbildung und dein Studium und deine Wege dahin, aber dann auch dahin, dass du jetzt zum Beispiel dir Social Media Videos drehen und schneiden selber beigebracht hast. Und ich glaube, das ist was, wo viele Leute und ich auch häufig irgendwie vor Schranken stehen, ja. Also ich habe irgendwie Videos drehen, das habe ich mir im Teenager-Zeitalter super schnell selber beigebracht, weil man auch so eine Energie und auch so viel Zeit hat, wenn man zur Schule geht, irgendwie dann nachmittags sich vor seinen Rechner zu setzen und einfach YouTube-Tutorials zu ballern den ganzen Tag und irgendwas zu lernen. Das geilste Gefühl aller Zeiten. Und ich merke halt zunehmend, wie es mir schwerfällt, jetzt so halt irgendwelche Tutorials zu gucken, lange sitzen zu bleiben, so diesen Einstieg zu bekommen. Also ich bin gerade in Musikproduktion ganz viel drin und mache halt eben ganz viel selber und eigne mir halt diese Programme an. Es dauert halt alles, aber viel länger als früher. Wie war das für dich im Studium, wo du sowieso, also habe ich mega den Respekt vor, dass du gesagt hast, ich lerne hier im Studium was und in meinen Semesterferien lerne ich noch mal mehr, also bring mir irgendwie was Neues bei. Wie ziehst du da vielleicht Motivation raus oder wie gehst du an solche Sachen ran?
Ich glaube, dass ich potenziell eher sehr praktisch veranlagt bin, in dem Sinn, dass ich sozusagen, also dass es mir viel, viel leichter fällt, eben genau das sozusagen etwas zu lernen, wenn ich es mache. Und vor allem, wenn ich eine Sinnhaftigkeit darin sehe. Also das ist ganz, ganz lustig bei mir. Also wie gesagt, wie ich das schon beim Abi beschrieben habe, ist so ein bisschen, wenn ich den Sinn in der Sache nicht sehe, dann sträubt sich bei mir alles. So. Also dann, ich wusste, ich schade damit nur mir selbst. Wenn ich jetzt fürs Abi nicht lerne, ich schade nur mir selbst. Allen anderen ist es egal. Aber es macht für mich gerade keine, also dieses System macht für mich gerade keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn, dass ich das jetzt lernen soll, weil ich brauche das nie wieder. Deswegen lerne ich das nicht. Ich hänge mich da nicht tiefer rein. Ich sehe den Sinn nicht. Und für mich war es so, wie gesagt, also was mich auf der bei YouTube halt extrem gereizt hat, war diese Neugierde einfach so. Diese Neugierde und auch so, also bei YouTube sowieso, bei YouTube hast du, glaube ich, direkt irgendwie fast direkt also wird ja auch dein Belohnungssystem extrem getriggert, so wenn du merkst, oh krass, da kommentieren Leute und da drückt jemand auf, gefällt mir. Oder das gucken jetzt so und so viele und das motiviert natürlich auch. Oder es ist, und wo ich auch gemerkt habe, es liegt nur in meiner Hand. Also es ist grundsätzlich, es ist ein großes Learning irgendwie auch. Also plötzlich zu merken, okay, es liegt nur in meiner Hand, wie erfolgreich ein Kanal werden kann. Also umso fleißiger ich bin, umso größer kann ein Kanal werden. So, oder umso mehr ich mache, umso, also ich habe es so komplett in der Hand. So, nicht komplett, sicherlich nicht alles, aber schon vieles. So. Also es liegt komplett bei dir, was du draus machst. Da fällt mir gerade ein Satz, den ich irgendwie mal so gehört habe, der, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das so irgendwann mal war. Ich höre gerade sehr viele Podcasts. aber so dieser Satz, du bist für dich selbst verantwortlich. So, also wenn du diesen Satz mal verinnerlichst und wirklich verstehst, dass nur du für dich verantwortlich bist, für alles in deinem Leben, checkst du irgendwie plötzlich. Also du bist für die guten Dinge verantwortlich. Du kannst immer irgendwie, du hast immer einen Einfluss. Was mich wiederum an meinen Philosophieunterricht erinnert gerade. Ich weiß nicht, hattet ihr Philosophie, ihr hattet Ethik, ne? Kann das sein?
Ich hatte Religion in der Schule und man konnte dann irgendwann Religion abwählen und Philosophie nehmen, aber ich war bei Religion dabei, weil die Bibel, die kannte ich.
Sehr gut. Bei mir war es nämlich so, ich bin eigentlich schon sehr christlich erzogen worden und hatte ab der 7. Klasse so ein bisschen die Wahl, willst du Philosophie machen oder Religion? Bei uns gab es halt die Wahl, Philosophie oder Religion, und für mich war klar, nein, ich möchte weltoffen sein, ich möchte alles lernen, ich möchte nicht nur hier irgendwie Religion. Also ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch eine falsche Vorstellung von Religion. Ich glaube, Religion ist eigentlich nur Ethik anhand der Bibel. Philosophie ist ja noch ein bisschen mehr, und eine Geschichte aus dem Philosophieunterricht, ich glaube, es war wirklich 7., 8. Klasse, hat mich irgendwie auch nachhaltig geprägt. Es ging so ein bisschen eben um diese Frage oder um genau diese Fragestellung, du hast immer eine Wahl. Und das ist auch so eine krasse Geschichte für mich. Also wenn du manchmal so das Gefühl hast, fuck, I'm lost, so nein, du hast immer eine Wahl. So, du hast immer, es gibt immer zwei Optionen. Es gibt mindestens immer zwei Optionen. So, und du kannst entscheiden, welchen Weg du gehst. Und du kannst sogar wenn du schlecht drauf bist, kannst du dich entscheiden, jetzt irgendwie super schlecht drauf zu sein. So, und dann sei schlecht drauf und sei confident mit dieser Entscheidung, dass du jetzt super schlecht drauf bist. Oder switch dann irgendwie dein Mindset und überleg, okay, was bringt mir das jetzt irgendwie gerade, super schlecht drauf zu sein? So, vielleicht gibt's eine andere Option, einen anderen Weg, den ich irgendwie gehen kann oder irgendwie, wo ich meine Energie vielleicht produktiv nutzen kann. Das sind so vielleicht irgendwie so meine, so einmal so dieses, du bist für dich selbst verantwortlich und du hast immer eine Wahl, du hast immer eine.
Finde ich mega cool.
Es ist ein schönes Gefühl irgendwie. Es ist so ein, ich glaube, es ist auch eine Sache, die Gary Vaynerchuk oft sagt. So dieses, es liegt so komplett in deiner Hand, was du draus machst.
Ja. Super.
Und dieses Gefühl hat mir irgendwie YouTube tatsächlich auch so ein bisschen gegeben, wo ich so das Gefühl habe, wahrscheinlich auch eine Selbstständigkeit. So dieses, wo du so merkst, krass, ja, so, ne, umso mehr du machst, umso krasser kann es werden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, du hattest wahrscheinlich auch in deiner YouTube-Karriere diesen Punkt, wo man irgendwann merkt, okay, vielleicht war das auch ein bisschen too much für meinen Körper und für alles irgendwie, was ich hier gerade angestellt habe.
Definitiv.
Also die Phase hatte ich dann auch tatsächlich in meinem Studium, wo ich so gemerkt habe, holy, also die Sommersemesterferien waren das, glaube ich, irgendwie mal, wo ich so gemerkt habe, fuck, ich war kaum draußen, ich habe tagsüber gedreht und nachts geschnitten, weil ich so gehypt war von dem Shit. Das war mein Sommer. Wow, herzlichen Glückwunsch. Thema Work-Life-Balance zu finden. Also auf der einen Seite sage ich immer, ich liebe das und ich kann es auch gar nicht anders. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Freundin, die mich irgendwie so gefragt hat, ja, aber wann machst denn du Freizeit? Und ich so, was soll ich denn in meiner Freizeit machen? Ich mache das gerne. Also weil wir haben irgendwie mal so ein bisschen durchgerechnet, irgendwie so, da ich ja jetzt auch noch in der Produktionsfirma arbeite und man ja einfach so ein bisschen gucken muss, was stellt man so mit seiner Zeit an und wo kommt was bei raus und wo setzt man jetzt irgendwie so einen Fokus, wo ich irgendwie auch so gemerkt habe, okay, ich mache, glaube ich, ziemlich viel. Aber es macht mir auch alles Spaß. Und was ist Freizeit so? Also was meinst du denn mit Freizeit? Was machst du denn in deiner Freizeit? So, ich arbeite an meiner Webseite, ich schneide Videos, ich streame, das mache ich gerne in meiner Freizeit. Was macht man sonst in seiner Freizeit? Ich verstehe es nicht.
Ja, das Konzept ist einfach komisch. Also ganz ehrlich, Freizeit, was soll das eigentlich?
Was ist Freizeit wirklich? Und auf der anderen Seite eben auch so dieses Gefühl, also ich genieße es eigentlich schon, dass es so ineinander alles irgendwie überfließt. Also Freizeit und Beruf ist irgendwie für mich so immer eins geworden. Und ich bin auch super, super froh, um nochmal zurückzukommen auf den YouTube-Channel. Also was ich ja damals sozusagen gemacht habe, ist eben der Versuch, anderen das Nähen beizubringen. Und wo ich so gemerkt habe, okay, gut, das ist irgendwie was Cooles. So ich kann anderen irgendwie etwas zeigen und bekomme dafür so eine tolle Wertschätzung, die ich als Maßschneider niemals bekommen würde, weil es einfach, ja, in der Modebranche wirst du halt irgendwie potenziell mal versucht, eher zu, ne, im Preis zu drücken und es ist immer so, was, so teuer und so. Und du stehst da und denkst, ja, es war auch viel Arbeit. Und wo ich so gemerkt habe, hä, wie geil, was für eine geile Fusion aus irgendwie all den Dingen, die ich gerne mache. Also so, ich habe irgendwie was gelernt, was mir ultra Spaß macht, aber ich kann das auch anderen beibringen, wie man das selber machen kann, wie man dieses Gefühl, irgendwie diesen Spaß auch empfinden kann, irgendwie, indem man was selber macht. So. Und es war dann so der irgendwie so perfect match. Und ich hab schon das Gefühl gehabt, auch wenn ich jetzt in einer ganz anderen Branche arbeite, als das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, ich habe das nicht umsonst gemacht. Also ich habe mir irgendwie da so ein Skill angeeignet und dann kam irgendwie was dazu. Und irgendwie ist es so geil fusioniert, wo ich so dachte, okay, das kann ich irgendwie echt nur empfehlen, irgendwie immer mal zu gucken, okay, was kann man noch und kann man das irgendwie kombinieren? Irgendwie so bin ich, keine Ahnung, Bäcker, kann ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Krasses backen und was ganz anderes daraus machen, so. Also irgendwie so ein bisschen mal um die Ecke zu denken.
Ja. Und auch irgendwie Raum deiner Kreativität zu geben. Das ist ja auch das Schöne dabei, dass du eben nicht an irgendwas dran gebunden bist, sondern mit deinen Videos oder mit den Sachen halt super viel dann immer machen kannst und zu sagen so, ja, hey, guck mal, ich kann mich so präsentieren und so diese Dinge tun. Und ich glaube, dass das ja der Wahnsinn des Internets ist. So, das Internet hat einfach alles revolutioniert, was Berufe anbelangt. Du kannst theoretisch jeden Beruf irgendwie mit einem Video begleiten und dadurch irgendwie nochmal mehr Leute erreichen und andere Dinge tun und hebst dich dann auch total eben von anderen Leuten ab. Gerade in einer Branche, ja, wie die, in die du dich reinstudiert und ausgebildet hast, die halt super, ja, wahrscheinlich manchmal ziemlich schwierig sein kann, da irgendwie einen guten Job zu finden oder eine Stelle, ja, wo man weiß, so, da bin ich erstmal sicher. Super interessant, wie du den Weg für dich selber so ein bisschen erschlossen hast und jetzt auch sagen kannst, so, hey, guck mal, jetzt habe ich so eine schöne Symbiose gefunden von den Dingen, die mir Freude bereiten. Und das ist, glaube ich, das, was immer schlägt. So, wenn jemand was mit Leidenschaft macht, so, dann gibt es keinen Weg an dieser Person dran vorbei, sondern wird die immer irgendwo einen Weg finden zu arbeiten, ja, oder was Schönes zu machen. Wenn du das gern und mit Leidenschaft machst, dann müssen Leute dich einstellen oder müssen Leute dich irgendwie übernehmen. Das ist zumindest meine Philosophie dahinter.
Das habe ich auch immer. Ist auch immer das, was ich so sagen würde. Wenn du etwas richtig gerne machst, dann kannst du darin nur gut sein. Also dann kann das nur gut werden. So, ich glaube, es ist immer, also dann sehen das auch andere, dann ziehst du auch andere Menschen damit an, weil du merkst irgendwie, krass, das ist so eine Passion dahinter, das ist ultra geil. Wo wir gerade über den Bäcker gesprochen haben, ich hatte wirklich auf Twitch letztens einen Backstream gesehen, irgendwie so 4 Uhr morgens, so live beim Brötchenbacken. So.
Mega, und du denkst,
geil. Geil, das ist ultra geil. Das sollen alle mal so ein Blick in so eine Bäckerei irgendwie am Morgen, ultra schön.
Mega, mega geil, wirklich super interessant. Vor allem, also wirklich wichtige Menschen, so, ich liebe Brot. Also,
ja.
Bitte gebt mir mehr Back-Content. Wenn Bäcker da draußen sind, Leute, macht die Kameras an. Wir warten.
So schön, ja, den Teig geknetet.
Aber es ist auch bestimmt richtig, da gibt es auch richtig befriedigende Videos, wie so diese Sachen so aufgehen und aufbacken. Also ja, auch generell Teig, guter Content. So, da muss man einfach sagen, visuell ist das, glaube ich, eine Branche. Gibt es große Back-YouTuber? Ich weiß es gar nicht, bestimmt. Gibt alles, für YouTuber für alles.
Sally. Sally's Tornwett.
Wie ging es dann für dich so ungefähr weiter? Also du hast diese Sachen mit YouTube angefangen, mit Social Media angefangen. Du hast dein Studium abgeschlossen. Was waren die nächsten Steps? Wie hat sich das dann entwickelt für dich?
Ich habe YouTube eine Weile so für mich weitergemacht und hatte immer so das Gefühl, ich bin relativ alleine mit meinem Hobby sozusagen auf weiter Flur. Hatte da nicht so viele Leute, mit denen ich mich austauschen könnte, was zu dem Zeitpunkt, also halt in Dresden, jetzt habe ich Leute in Dresden kennengelernt, die auch YouTube und Twitch machen. Ja, das ist toll, jetzt bin ich nicht mehr da. Aber nee, zu dem Zeitpunkt damals habe ich so gemerkt, okay, gut, irgendwie hier ist keiner, der irgendwie so meine Leidenschaft so teilt. Ich glaube, das ist im Grunde der nächste Step, den man dann irgendwie gehen sollte, dass man Gleichgesinnte findet und sich irgendwie gemeinsam weiterentwickeln kann. Das Ding ist, bei YouTube selbst hatte ich bei einer relativ großen YouTuberin mal bei so einem kleinen Next-Up-Contest mitgemacht. Das war total süß, wo sie dann andere YouTuber gefeatured hatte. Und darüber bin ich dann so ein bisschen in Kontakt gekommen, auch meine ersten Kontakte mit Netzwerken. Und so Geschichten, oh Gott, die guten alten YouTube-Zeiten. So ein bisschen mal Netzwerk und so weiter, irgendwie von allen mal was gehört. Und ich glaube, in der Zeit hatte ich dann auch irgendwann Hannah schon kennengelernt. Also dann gab es ja auch die Video-Days, wo man dann irgendwie mal war und sich getroffen hat. Und was war das erste? Ja doch, die Video-Days in Berlin waren das, glaube ich, wo ich dann Hannah getroffen habe, ein paar andere YouTuber und wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, okay, ich mache jetzt vielleicht irgendwie erstmal ein Päuschen. Also ich habe erst ein Urlaubssemester im Studium genommen, um mir ein bisschen Zeit frei zu schaufeln und zu gucken, okay, was ist das mit YouTube? Geht da mehr? Was könnte das werden? Daraus wurde dann ein Urlaubsjahr zum Unmut meiner Mama. Da war sie dann schon so ein bisschen leicht beunruhigt und war so, bist du dir sicher, dass das Studium noch beendet wird? Ich so, ja, das Diplom mache ich schon noch, das mache ich schon noch. Nee, genau. Und dann habe ich irgendwie so in der Zeit gemerkt, okay, ich glaube, Berlin könnte der Place to be werden und hatte mich 2016 war das? Ja, 2016. Das war kurz vor meinem Diplom oder eigentlich startete in der Zeit gerade meine Diplomphase. Da hatte ich mich für YouTube Next Up beworben und wurde angenommen und war so dann so voll irgendwie in meiner Diplomzeit in Next Up drin und war so, holy fuck, okay, gut. Schlechtes Gewissen. Aber gut, irgendwie.
Also Next Up, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, ja, ist quasi das Newcomer-Programm von YouTube, wo eben junge, aufstrebende YouTuber und YouTuberinnen ja, so ein bisschen gefeatured werden. Es gibt Workshops, richtig. Es gibt so, man wird vernetzt. Ich war selber nie bei Next Up dabei. Ich habe aber irgendwann mal gab es einen witzigen Abend, wo irgendwie eine große Gruppe von Next Up YouTubern irgendwo eine Bar wollten. Und ich war mit dabei und wir sind nicht reingekommen, weil einige unter 21 waren. Dann sind wir einfach alle spontan mit 25 Leuten in meine WG reingegangen und haben hier irgendwie eine spontane kleine Party gefeiert. Das ist mal meine Connection zu YouTube Next Up. Ich habe die Leute mit Getränken versorgt. ist auch eine wichtige Aufgabe.
Das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem das, was du sagst, ist auch super wichtig, weil das irgendwie, das Space hat dann immer so ein bisschen früh rausgeschmissen. Dieses Erlebnis hatte ich auch einmal, dass wir irgendwie ewig noch durch die Stadt gelaufen sind und irgendwann in so einem Späti saßen, so alle zusammen.
In so einer Riesengruppe.
Das ist Berlin. Da wurden wir aber gut versorgt. Das war eine gute Zeit.
Sehr schön.
Genau, und zu dem Zeitpunkt war ich dann so voll, okay, YouTube, geil, mega cool, gut irgendwie. Also, wenn du so dann irgendwie plötzlich Leute kennenlernst und gerade auch so Next Up eine Woche lang nur mit geilen kreativen Leuten irgendwie auf einem Haufen sitzt. Und das Geile an YouTube ist ja wirklich, wow, ich spreche ziemlich viel von YouTube auf einer Plattform.
Was? Ganz schönes Fangirl bist du.
Ja, so. Also ich liebe auch Twitch. Twitch
ist auch großartig.
Nein, so ein bisschen good old Vibes. Zumindest mal auspacken. Aber wo ich so gemerkt habe, okay, es ist im Grunde dasselbe, worüber wir gesprochen haben, ist so krass, weil wir alle unterschiedliche Dinge machen auf unseren Kanälen, aber uns vereint sozusagen der Prozess ja zu diesen Videos hin. Also diese unsere Next-Up-Gruppe war so ultra stark gemischt. Also wir hatten irgendwie die Junggesellen, jetzt Simon Will, war bei uns, Ella the Bee, Hannah war in der Gruppe, Jette, also wir hatten von Animation bis irgendwie Torwart-Kanal, war so alles dabei und wir waren aber so eine Family, was so ultra schön war, weil das halt irgendwie so ein, weil jeder den gleichen Struggle kannte einfach und das, also bei mir war, wie gesagt, immer der große Struggle, dass ich so gemerkt habe, okay, ich vereinsame irgendwie, ich mache alles alleine, ich bin hier irgendwie in Dresden so ein bisschen alleine und ich mache alles irgendwie alleine so von eben Vorbereitung über Videodreh bis hin zu Schnitt und Upload und dann geht sozusagen der Kreis weiter. Ich muss mal irgendwie so ein bisschen dahin, wo irgendwie auch Leute sind. Und dann ging es wieder für mich nach Potsdam, Berlin. Und in der Zeit hatte ich ja so ein bisschen, hatte ich auch gegründet zwischendurch mal. Das hatte sich aber relativ schnell dann wieder aufgelöst. Aber eben auch so ein bisschen mit dem Gedanken, hey, ich will das nicht irgendwie, ich will nicht mehr alleine das alles machen, sondern irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten. Und genau, da war ich dann noch zwei Jahre in Berlin, Potsdam. Und bin dann, weil ich wusste, dass meine liebe Freundin Hanna, seit wir uns kennen, sagt, sie komm nach Hamburg. Und ich war immer so, ja, ich will nach Hamburg und ich liebe Hamburg. Bis sie dann irgendwann immer mal so meinte, ja, wir wollen dich bei uns haben. Und ich so, ja, ich will auch super gerne nach Hamburg. Nein, wir wollen dich bei uns haben. Also Hanna, ich weiß nicht, wer die Produktion vielleicht kennt, Klein aber Hanna oder Klein aber heißt die Produktionsfirma, eben von Freunden von mir gegründet worden. Und ich weiß, wie sie, also sie haben halt ursprünglich mal zu dritt angefangen, sind jetzt ein Team von 40 Leuten.
Krass.
Ja, mega 40 krass, Leuten. Ja. Also gut gewachsen in der Zeit. Und ich weiß, wie hart die auch gearbeitet haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt mit der Produktionsfirma sind. Und irgendwie war Anfang letzten Jahres so für mich der Punkt, wo ich so gesagt habe, ja doch, ich glaube, es passt und ich brauche Leute. Und also, weil das ist auch genau das Ding irgendwie nochmal zum Thema Lernen. Irgendwann merkst du, es ist Routine. So, also wenn du einen YouTube-Kanal machst, wird es irgendwann routinig und irgendwie wiederholen sich Prozesse und du hast vielleicht auch das Gefühl, du kommst gar nicht dazu, jetzt so viel zu lernen, weil wenn du auf einer wöchentlichen Basis irgendwie produzieren willst, dann brauchst du Routinen so und du brauchst Formate und du brauchst irgendwie Abläufe. Und das war so ein Ding, wo ich mir vielleicht auch teilweise selbst so ein bisschen im Weg stand, weil ich so gemerkt habe, okay, ich möchte aber immer eine Herausforderung haben. So, ich möchte was Neues machen, ich möchte was Anspruchsvolles machen. Und das ist eine Sache, die ich auch bei jedem Creator höre, so durch die Bank weg. So, man will, also vielleicht sind alle anderen eigentlich voll happy mit deinem Content, so, aber du selber bist so, nein, ich will was Neues machen. Das muss doch jetzt irgendwie noch fetter gehen. Das muss doch irgendwie noch, und wenn ich irgendwie eine krassere Kameratechnik finde oder ein geileres Grading oder irgendwie, also immer so die kleinen Feinheiten irgendwie optimieren. Da war dann irgendwie so bei mir der Punkt, wo ich so dachte, okay, gut, ich glaube, ich muss mal ein bisschen raus. Hatte letztes Jahr so ein bisschen eine kleine YouTube-Pause auch, um einfach so ein bisschen mir auch wieder Gedanken zu machen darüber, was will ich denn eigentlich so und was will ich denn auch sagen auf meinem Kanal, was ist mir denn wichtig? Ja, und eben auch, wo ich so gemerkt habe, okay, wenn ich weiterhin nur für mich arbeite, dann entwickle ich mich nicht weiter. Ich muss mal in einem Team arbeiten. So, ich brauche mal Feedback. So, ich brauche Feedback von Profis auch. Und wo ich merke, ich lerne auch gerade so viel darüber, wie ein Team funktioniert. Also das Lustige ist, ich habe oft so eine Sicht ich habe eine Arbeitnehmersicht und ich habe eine Unternehmersicht irgendwie. Also ich kann beide Standpunkte einfach aus meiner eigenen Gründung und auch aus der Selbstständigkeit so gut verstehen. Und das ist ultra spannend. Und wenn du manchmal so diesen Schritt zurückgehst und Dinge analytisch betrachtest, also Situationen irgendwie betrachtest, warum handelt ein Mensch so, wie er jetzt gerade handelt, finde ich unglaublich spannend. Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, mit dem ich mich in den letzten Jahren viel mehr beschäftigt habe, also Persönlichkeitsentwicklung sozusagen. Und auch worüber du mit Simon ja gesprochen hattest, ne? So das Thema, was er jetzt gerade angeht, so was ist denn deine Passion, was willst du denn wirklich?
Ja, wirklich.
Ultra spannend, aber das ist auch eine Lebensaufgabe.
Ist ein riesiges Buch, was man da irgendwie mit aufmacht. Deswegen finde ich auch gerade, also deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Das ist ja ein ganz großer Grund davon, warum ich angefangen habe, weil ich ganz gerne mit verschiedenen Menschen wie dir und den anderen Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe und noch sprechen werde, genau solchen Sachen nachgehen will. So wie jeder Mensch hat so seinen ganz eigenen Weg durchs Leben halt und verfolgt auf die eine oder andere Art und Weise eine Passion und verfolgt irgendwie was Schönes. Und das finde ich super inspirierend zu hören. So auch den Weg, den du gewählt hast und wie es sich auch so häufig, finde ich, hört man das, wenn man mit Leuten spricht, die irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise ihre Leidenschaft leben, es ist ganz natürlich passiert. So. Es ist einfach, es ist einfach gekommen, es war auf einmal Zeit da, es gab eine Lücke und wie du es angesprochen hast, so, da gab es Semesterferien, dann habe ich halt einfach angefangen, Videos zu machen. So, das ist einfach irgendwie zu mir gekommen. Das hatte ich auch letzte Woche mit dem Stand-Up-Comedian Nikolai Binner, der da war, der hat auch erzählt, so, ja, Stand-Up-Comedy ist einfach zu mir gekommen. So, da gab es einfach, er war irgendwie krank, hat zwei Louis C.K.-Specials gesehen und war so, alles klar. Ich muss das machen. Und das finde ich so wahnsinnig beeindruckend. Dafür muss man halt, glaube ich, manchmal auch einfach Freiräume haben, auch im Leben und auch dann, den Tatendrang und den Mut irgendwie da hinterher zu gehen und das zu tun. So, deswegen mega, mega respektabel, welchen Weg du da eingeschlagen hast und wo er dich hingebracht hat. Mega, mega cool eigentlich.
Das hast du voll schön gesagt, weil du Weil ich glaube, es ist genau das so. Es ist immer, ich habe während meiner Studienzeit auch manchmal so gedacht, boah, mir fällt es, ich weiß noch damals WG-Partys zur Studienzeit. In Dresden muss man sagen. Also es gibt die HFBK Dresden, wo sehr viele Mädels studieren, und es gibt die TU Dresden, wo sehr viele Jungs studieren und sehr viele Jungs Maschinenbau studieren. Und ich erinnere mich an ein WG-Party-Gespräch mit zwei Menschen oder ja, mit zwei Jungs, die beide Maschinenbau studiert haben. Und ich war irgendwie so, hab mit denen gequatscht und war so, hey, ja, was macht ihr? Oder wir hatten irgendwie so erzählt und war so, ja, hier Kostümgestaltung und macht mega Bock und so. Und ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt irgendwie davon gesprochen habe, hat man mir angemerkt, dass mir das Spaß macht, dass es irgendwie was Cooles für mich ist. Und die zwei waren so, ja, naja, nur Maschinenbau, ne? So, okay, gut, ihr seid ja mega überzeugt. wo mir diese zwei Menschen irgendwie so voll klar gemacht haben, okay, ich glaube, das, was ich auch, also das, was irgendwie faszinierend an einem Menschen ist, ist, es ist egal, für was er passioniert ist, aber wenn eine Passion da ist für irgendwas, so wenn mir die zwei erzählt hätten, hey, Luft- und Raumfahrttechnik, boah, mega geil, because it's Maschinenbau, so literally, so, oder ihre Spezialisierung oder irgendwas, irgendein Detail irgendwie gedroppt hätten. Wenn einer nur von denen irgendwie erzählt hätte, so, das macht mega Spaß, an demselben Abend habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat, nennt sie das so,
Verkehrsplanung?
Ja, Verkehrsplanung. So, und wie der davon gesprochen hat. Ich konnte dem ewig zuhören. Das war so sweet. Irgendwie so. Ja, und der hatte noch richtig Träume. So, ja. wie er dann irgendwann mal wie man irgendwann den Verkehr regeln will.
Irgendwann
so,
gibt es keine Ampeln mehr. Und
sie nur noch ich krieg das alles im Griff. Da war eine Vision. Ich glaube, der hat es heute geschafft. So wie der mir davon erzählt hat, ich glaube, er hat alles geschafft.
Das ist, glaube ich, das Ding, so, wenn man sich dafür faszinieren kann, eben, wenn man da wirklich mit Herzblut hintersteckt, wirklich eine schöne, also dann, und genauso wie du sagst, dann kann man auch jedem über alles zuhören, egal wie spannend oder nicht spannend man denkt, man dieses Thema findet, wenn man mit jemandem redet, der da mit Passion drinsteckt, ist es immer so, wow, was für ein Mensch, was für ein Leben, mega geil. Deswegen, echt, also da kann man sich dann auch sehr schnell für faszinieren für solche Themen, für alle möglichen Themen eigentlich. Das finde ich sehr, sehr schön.
Geht mir auch so, dass ich irgendwie immer so denke, ich möchte, wenn ich auch in einem Gespräch mit jemandem bin, ich möchte gerne jemanden an den Punkt kriegen, wo der nicht mehr aufhört zu reden. So. Oder einfach, wo ich ihn nicht mehr bremsen kann, wo du so, geil, das ist deine
vielleicht,
Passion.
Vielleicht solltest du dir, hast du einen Podcast? Vielleicht solltest du einen Podcast, Interview-Podcast anfangen auf jeden Fall.
Ich würde sehr gerne einen Podcast eingestatten, weil ich selber so gerne Podcasts höre. Und dann dachte ich irgendwann, Podcast ist eigentlich das perfekte Format, weil da kann ich so chillen und einfach so rumliegen. Und jetzt machen alle Live-Podcasts und man muss sich trotzdem gut anziehen. Niklas,
na
danke.
Na toll. Man kann nicht mal mehr, also ich chill trotzdem so. Ich hoffe, du chillst auch ein bisschen.
Ja, doch, ich lebe. Doch so, eigentlich ist so jetzt ganz der richtige Ausgangspunkt.
Ich fand's bis hierhin wirklich ein super, super schönes Gespräch. Ich habe auch sehr, sehr viele tolle Dinge über dich gelernt und sehr viel Inspiration selber für mich mitnehmen können. Es war wirklich mega interessant. Was ist jetzt aktuell, was steht für dich an? So, was hat auch das, was du ursprünglich gelernt hast, wie nähen und Kostüme machen, was hat das noch für einen Platz in deinem Herzen und wie gehst du damit aktuell und in Zukunft um?
Ich glaube, das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, ist wieder viel mehr mein Hobby geworden, weil ich mich, ich glaube, fast unbewusst so ein bisschen dafür entschieden habe, ich nähe nicht mehr, um damit mein Geld zu verdienen, sondern, was ich ja eigentlich noch nie so richtig gemacht habe, weil ich war eigentlich immer in der Ausbildung, aber ich möchte damit nicht mein Geld verdienen, sondern ich möchte dieses Wissen, was ich dort angeeignet habe, viel mehr anderen weitergeben und anderen damit eine Freude machen. Und ich möchte das wieder für mich machen als mein Hobby. Also das heißt, ich habe Anfang letztes Jahres das Hochzeitskleid für Hannah zum Beispiel genäht, also für eben eine sehr gute Freundin. Und habe gemerkt, okay, ich möchte dabei nicht auf die Uhr gucken. So, ich möchte nicht gucken, wie lange brauche ich dafür, sondern ich möchte das für mich machen und mit Leidenschaft und habe es dann im Endeffekt gestreamt, sozusagen die Arbeit daran gestreamt und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie, das gibt mir so viel mehr, also mir gibt es so viel mehr, andere Menschen irgendwie begeistern zu können von dem, was ich tue und auch unterhalten zu können. So, das gibt mir so viel mehr als für jemanden in meinem stillen Kämmerchen etwas zu nähen und es am Ende zu zeigen oder in den Anproben zu zeigen und dann vielleicht irgendwie noch gesagt zu bekommen, können wir das nicht ein bisschen günstiger machen? So, also das ist echt echt eine andere Geschichte irgendwie. Und genau das, was ich ja jetzt mache, ist, ich bin wie gesagt in einer Produktionsfirma, wo ich auch die Möglichkeit habe, selbst ab und zu vor der Kamera zu stehen. Auch jetzt in einer fiktiven Webserie, wo ich so das Gefühl habe, okay, geil, das ist auch wieder echt nice irgendwie. Also einmal mit Freunden Schauspielern zu können, ist erstmal nochmal was ganz, also eine viel intimer in dem Sinne irgendwie. Also man kann viel, viel freier vielleicht irgendwie auch Schauspielern und mich da auch wieder weiterzubilden. Und grundsätzlich das Gefühl zu haben, auch in einem Umfeld zu sein, wo ich lernen kann. Also in einem Umfeld zu sein, irgendwie von talentierten Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, cool, ich nehme etwas mit, so, ich lerne etwas. Ich glaube, das ist so das, was ich immer brauche. So, wenn ich, also sobald ich irgendwie merke, okay, ich stehe irgendwie still, finde tatsächlich irgendwie immer irgendwas den Weg zu mir, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich glaube, ich interessiere mich jetzt. Finanzen.
Dann darüber machen wir dann den nächsten Podcast, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Wenn ja, genau, aber der nächste Podcast dann, wenn du deine ersten Milliarden mit deinen Investments gemacht hast, ist nochmal ein anderes Thema.
Gerade sieht das ganz schlecht aus. Gerade sehen die Kurse ganz schlecht aus.
Dann lass uns nicht über deine Börsenversuche sprechen. Aller Anfang ist schwer, kann man nur alles dazu sagen.
Ja, aber auch da wieder so einfach mal machen. So einfach, also das, was ich, wie gesagt, auch in diesem Bereich gemacht habe, ist einfach so, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe null Ahnung, ich habe keine finanzielle Bildung, I don't know, ich hole mir jetzt mal so ein Depot und guck mal, was passiert, wenn ich da 50 Euro hinlade. So, okay, cool, gucken wir uns das mal an.
Und es ist weg.
Und ciao. Okay, war traurig. Vielleicht sollte ich doch ins Casino gehen.
herzlich, das ist auf jeden Fall mein Finanztipp für euch. Alles auf Rot wetten beim Roulette und dann wird das
okay,
schon.
Okay, Niklas, wenn das dein Tipp ist, ich berufe mich darauf.
Ich erwarte nach dem Podcast erstmal eine Instagram-Story aus dem Casino auf jeden Fall auf dem Heimweg. Ich hoffe, da lässt sich einiges
machen. Kein Glücksspiel, Leute.
Oh, großartig. Ja, was du auch angesprochen hattest mit dem Thema Passion zum Beruf machen, ich kenne das natürlich auch sehr gut, weil es für mich war es eben das Videospiele spielen, was ich zu meinem Beruf gemacht habe und dann irgendwann gemerkt habe, oh krass, jetzt beschäftige ich mich den ganzen Tag auf Arbeit mit Videospielen und dann gehe ich nach Hause und dann spiele ich mit meinen Freunden Videospiele, weil das ist ja das, was ich sowieso immer abends nach der Arbeit gemacht habe. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie sehr das meinen Kopf kaputt gemacht hat und das war so verwirrend irgendwie, damit umzugehen. Und jetzt bin ich mittlerweile genau wie du eigentlich wieder so ein bisschen am Ausgangspunkt angekommen, dass Videospiele so ein bisschen wieder mein Hobby sind, aber Videos und Filme machen, das ist mein Beruf und das ist auch meine Leidenschaft und das mache ich auch super gerne. Und das finde ich auch toll, meinen Tag damit zu verbringen. Aber ich finde es auch wieder schön, die Spiele so für mich zu haben. Also einfach abends, das ist auch das, was ich gerne alleine mache, um ein bisschen runterzukommen. Einfach alleine eine Runde zu spielen, ohne dabei irgendwie zu wissen, okay, das muss jetzt für ein Video sein oder das muss jetzt für irgendwas anderes sein. Das ist wieder so dieser Ausgleich von früher und das tut mir auch wieder wahnsinnig gut. Deswegen konnte ich damit so mega empathisieren, das ist kein Wort, sympathisieren. Ja. Empathisieren.
Relaten.
Ich konnte mich nicht relaten, Bro. als du gesagt hast, wie du das mit der, dass deine Passion jetzt wieder so ein bisschen dein Hobby geworden ist. Das ist eine sehr, sehr schöne runde Kette, wieder full circle gegangen am Ende des Tages, muss man sagen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, cool. Wir haben wirklich relativ lange gesprochen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wirklich sehr, sehr schön. Ihr da draußen habt die Chance, der guten Liz zu folgen. Die heißt Moin Liz auf allen Social-Media-Kanälen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar auf YouTube könnt ihr die folgen. Auf Twitch, da gibt es ganz viele Streams. Wie häufig streamst du so?
Zweimal die Woche mindestens. Jetzt bin ich in Kurzarbeit. Wir sehen uns auf Schuss.
Wir sehen uns jeden Tag.
Wir sehen uns jeden Tag. Wie alle anderen Streamer jetzt auch. I'm sorry. Content is
coming. Genau. Moin Liz auf YouTube, auf Twitch, auf Instagram, auf Twitter. Wenn ihr auf Twitch gerade zuschaut, dann könnt ihr einfach unten auf die Panels unter dem Stream klicken. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz direkt. Und wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt und euch dieser Podcast gefällt, dann folgt dem Podcast gerne auf Spotify oder schreibt auf Apple Podcasts eine Bewertung oder teilt diesen Podcast mit eurem Wellensittich, eurer Oma, euren Kindern oder Verwandtschaft in der Ukraine. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir hier mit ein paar Wellen schlagen können und ich diesen Podcast weiterverfolgen kann. Das ist wirklich ein schönes Projekt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Liz. Das war toll.
Vielen Dank. Es war sehr gemütlich auf deiner Couch.
Ja, du siehst auch aus, hättest du dich sehr... Weißt du, was ich gut finde, ist, dass du auch Gelb in deinem Studio hast. Das ist natürlich ein anderes Gelb als die Couch selber von mir, weil ja. Die ist natürlich so ein dunkleren Senfgelb, aber nichtsdestotrotz Gelb. Immerhin Gelb.
Ja, immerhin ein bisschen. Aber krass, ich sehe es gerade zum ersten Mal, wie das Bild aussieht. Das passt wirklich sehr gut. Das sieht wirklich aus, als hätte ich in das Mikro. Also ich, es sieht wirklich gut aus. Das Setup ist 1A.
Dankeschön. Ich habe mich erst so geärgert, weil ich dachte, oh, jetzt kann ich halt mit der Corona-Sache, ist ein bisschen unverantwortlich, mir halt jede Woche andere Leute auf die Couch zu setzen. Ich habe ja auch eine WG und das ist natürlich auch, man will natürlich auch das alles respektieren und man darf sich aktuell ja eh nicht besuchen. Ja. Aber dann dachte ich mir, hey, vielleicht kann man ja doch irgendwie was Cooles draus machen. Und so muss ich sagen, es fühlt sich für mich genauso an wie ein normaler Podcast, aber halt ein bisschen anders.
Ja, ich bin auch, es hat unglaublich gut geklappt, auch technisch so.
Bin ich wirklich überrascht. Okay, Freunde, wir verabschieden uns damit aus dieser Folge bei mir zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche Sonntagabend und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ich bin absolut hyped. Bis dahin. Tschüss, mach's gut.
Ciao. Ja.